recording.
Herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 158. Heute mit dabei der Robert.
Happy Halloween.
Und der Imanu.
Guten Abend.
Die Folge heißt Das Grauen überall. Warum, werdet ihr sicherlich noch später hören. Oder ihr werdet es schon wahrgenommen haben, wenn ihr so die News verfolgt habt. Gut, ja, wie immer beginnen wir mit dem Rückblick aufs vergangene Wochenende oder für die vergangenen Wochen jetzt. Und da fangen wir einfach mal mit der Veranstaltung in Hamburg-Wilhelmsdorf an. Das war eine EC- und Z-Promotion-Veranstaltung, die der Robert sich angeschaut hat. Und da gab es ja doch, zumindest aus deutscher Sicht, einige interessante Kämpfe. Und ja, Robert, erzähl uns doch mal was zu der Veranstaltung.
Genau, wie du schon gesagt hast, es war eine Co-Promotion von ECB und der Z-Promotion. Und ich muss sagen, das war echt eine Veranstaltung, die mir wirklich gut gefallen hat. Wo teils auch so leichte Überraschungen für mich bei waren, die ich jetzt so nicht vermutet hätte. Fangen wir mal mit dem einen kleineren Kampf an. Das war Christian Lewandowski gegen Timur Musafarov, angetreten unter dem Namen Timur Stark. Ein Kampf, wo ich dachte so, oh, Musafarov ist über die Runden gegangen mit Dennis Boytsov. Das wird jetzt nichts Besonderes sein. Ne? Lewandowski kann zuschlagen, aber dass dann Musafarov Lewandowski ausnockt und das auch noch gar nicht mal so schlecht, hätte ich erstmal überhaupt nicht gedacht. Das war schon mal so die erste richtige Niederlage für Z-Promotion an dem Abend. Mit dem Ausgang hätte ich so nicht gerechnet. Wahrscheinlich die von Z-Promotion auch nicht. Krass fand ich, und da können die Hörer gerne mal auch auf die Suche gehen, bei YouTube gibt es Videoaufnahmen von dem Kampf. Den Kampf hatte ich selbst so nicht live gesehen. Wie Christian Lewandowski da an den Seilen so dermaßen runtergeht, und all um sich herum den Sammeln versucht, ihn aufzubauen, und Thorsten Schmitz hängt nur hinter, steht noch außerhalb des Ringes und guckt total enttäuscht darüber zu ihm und denkt, man hat ihm echt so angesehen, boah, das war nix. Das ist nach hinten losgegangen. Der zweite Kampf des Abends, Franz Rill gegen Adrian Granat, war für mich eine leichte Überraschung. Er ist zwar so ausgegangen, wie ich es gedacht habe, aber Granat hat einen echt holprigen Start hingelegt gegen Rill. Rill mit 117 Kilo überhaupt nicht austrainiert, wie im Vergleich jetzt zu dem Kampf gegen Robert Helenius, hat wirklich so die ersten vier Runden Adrian Granat wirklich, boah, ich will jetzt nicht sagen blöd aussehen lassen, aber er hat klar geführt. So in der fünften Runde, da kam dann Granat, da wurde er lockerer. Er war irgendwie die ersten vier Runden auch ziemlich steif gewesen und hatte dann doch mehr Möglichkeiten gegen Rill und hat ihn auch in der fünften gut angeklingelt und hat dann in der sechsten Runde den Kampf mit einem Schlaghagel beendet, dass Rill, glaube ich, auch gut 2 Minuten auf dem Boden lag. Also das war schon beeindruckend, dass er den Kampf so gewendet hat, weil, sagen wir mal, wäre jetzt Rill bisschen austrainierter auch gewesen, hätte er wahrscheinlich auch mehr Luft gehabt. Und wer weiß, wie dann der Kampf ausgegangen ist. Ich meine, selbst Erol Ceylan von ECB hat selbst gesagt, so, man kann schon sagen, dass Rill zum Zeitpunkt des Abbruchs geführt hat und dass Granat ja nochmal den Kampf gewendet hat. Hut ab, muss ich auch sagen, sehr gut gemacht. Aber ich hoffe auch, dass Granat daraus seine Lehren zieht und sagt, okay, da muss ich dran arbeiten, dass er die ersten Runden nicht so verschläft und vor allem auch ein bisschen beweglicher ist, weil viele Sachen von Rill hätte er sich auch sparen können. Nichtsdestotrotz, geile Leistung von Rill bis dato. Wäre er jetzt aber austrainierter gewesen, wie auch der andere Z-Promotion-Boxer, auf den ich gleich sprechen komme, hätte der wahrscheinlich da deutlich mehr machen können. Ich meine, das war jetzt zum Beispiel auch so ein Kampf, einerseits habe ich mich auf den gefreut, andererseits auch nicht, weil das waren zwei Boxer, die ich beide gut finde, auf ihrem Level. Und da ist es dann immer so, da wünscht man halt beiden irgendwie nicht so die Niederlage oder den Sieg, Aber der Bessere in diesem Fall hat gewonnen. Er hat nochmal das Blatt gedreht. Ein K.O., es gibt nichts Eindeutigeres als ein K.O., von daher eindeutiger Sieg von Granat. Aber auf jeden Fall muss er sich steigern in seinem nächsten Kampf, wenn es denn wieder ein Gegner dieses Format sein sollte, also Top 50. Von daher, also denke ich, Granat kann durchaus noch was reißen. Ob es für die Weltelite reicht, würde ich Stand jetzt sagen, nein. Aber wer weiß, was so in den nächsten 10 Kämpfen bei ihm noch kommen kann. Europäisch dürfte auf jeden Fall was für ihn drin sein und auf jeden Fall was zu holen sein. Ja, der Hauptkampf. Erkan Teper gegen Christian Hammerherr. Der ist so ausgegangen, wie ich es überhaupt nicht gedacht habe. Ich hatte damals gedacht, so als ich diese Ansetzung gelesen habe, Franz Rill gegen Granat. Granat ist der Favorit bei den Buchmachern. Erkan Teper gegen Christian Hammer. Da ist Teper der Favorit bei den Buchmachern, dass die dann sagen, komm, ein Boxer von unserer Promotion gewinnt, von eurer kann dann einen anderen Kampf gewinnen. Aber dass das dann so ausgegangen ist und dass Z-Promotion ja eigentlich nur die Niederlagen eingefahren hat, hätte ich jetzt so gar nicht gedacht. Erkan Teper wog mit 120 Kilo, glaube ich, das Höchstgewicht in seiner Karriere, obwohl Christian Hammer mit 117 auch ganz gut dabei gewesen war. Obwohl er im Vergleich jetzt zu Teper dabei überhaupt nicht fett aussah. Man hat Teper wirklich angemerkt, so, da fehlte die Luft, der war sehr schnell müde gewesen und er stapfte im Endeffekt die ganze Zeit irgendwie auf Hammer zu, hat ein paar gute Sachen gehauen, die aber der Hammer erstaunlicherweise so überhaupt nicht irgendwie in eine Bredouille gebracht haben. Und der Hammer hat immer wieder einen dazwischen gehauen, mal zurückgehauen und hat immer so knapp die Runden damit geklaut. Von daher, diese Split Decision, ja, kann man geben, aber Hammer hat schon verdient gewonnen, finde ich. Und das bringt jetzt natürlich jetzt mit so einem Sieg über Teper, der ja vorher bei Boxrec in den Top 10 war, natürlich jetzt wieder ein ganzes weit Stückchen nach vorne und ich sag mal so, wir wissen alle, dass Hammer jetzt kein Weltmeister wird. Das hat man damals schon gegen Fury gesehen. Da ist nichts zu holen bei der Elite. Aber so bringt er sich wenigstens nochmal in eine Position für einen Titelkampf und wenigstens nochmal ein bisschen Kohle mitzunehmen. Du hast den Kampf gar nicht gesehen, oder Eugen?
Ich habe den Kampf, ja, in Ausschnitt noch, habe ich mir nochmal angeguckt, aber ganz jetzt nicht, also ich kann jetzt zum Scoring jetzt kein faires Urteil oder so abgeben, nur es ist halt für Teper als schon irgendwie, finde ich, ein heftiger, ja, Stolperstein irgendwie in seiner Karriere, ne, also ich sah halt auch nicht wirklich in Shape aus und ja, also das
hast wird, eine, das hast wird eine schwierig. Sperre wegen Dopings, siehst dann gegen einen und dann gehst du mit 120 Kilo gegen Christian Hammer. Ich meine, Christian Hammer ist nicht Weltspitze, das stimmt, aber Christian Hammer ist auch nicht schlecht. Das darf man jetzt auch nicht sagen. Nur weil ich sage, jemand ist nicht Weltspitze, heißt das ja dann nicht, dass er der Scheiße ist.
Nee, der ist ein solider Boxer, nicht schön unbedingt fürs Auge, auch nicht unbedingt mit viel Power gesegnet, so der Hammer. Aber er ist halt so.
Er hat einen gewissen Skill aufgrund seiner Amateurkarriere.
Genau.
Das kann man schon sagen.
Genau, also er kann auf jeden Fall Leute vor Problemen stellen. Also und das sieht man dann einfach auch, dass es dann für Teper, dass da, wenn es höher geht, dann auch irgendwann die Luft dünner wird. Und ich will nicht sagen, das war es für ihn, aber so, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat, dass er irgendwann mal so um einen Titel kämpft oder auch vielleicht mal einen Titel haben wird, Das wird natürlich jetzt so nach dem Kampf, brauche da eigentlich da keine großen Hoffnungen mehr zu haben. Hart gesagt, aber das ist einfach.
Ja, wie gesagt, man darf
endlich.
Keiner der Boxer, Lewandowski, da habe ich jetzt keine Zahlen, wie schwer der war. Aber
258, also auch so 116, 117.
Ja, gut, der ist aber auch. Der ist doch ziemlich groß sogar, irgendwie 2,2 Meter oder sowas.
Ja, das aber ist der ja Mangels, der ist ja nicht mal deutsche Spitze. Also der ist so.
Der ist jetzt zweimal K.O., schwer K.O. gegangen. Wobei in seinem letzten Kampf den Caballel auch mal gut angebimmelt hat. Also Kraft hat der hier schon. Also und Kraft kommt ja jetzt nicht nur durch Muskelkraft, sondern auch durch Präzision.
Nein, aber ist,
bei ihm kann ich jetzt nicht sagen, dass er nicht austrainiert war, aber du hast ja gesehen, Franz Rill, der sah ja, gut, der sah ja aus wie ein alter Mann. Ja, gut, Vollbart, ja. Glatze ist die eine Sache, aber halt dann der dicke Bauch und die hochgezogene Hose, der sah aus wie ein Opa. Ja, hätten aber nur die Hosenträger gefehlt.
Ja, klar. Aber die Lewandowskis, die sind irgendwo so zwischen, sagen wir mal in Deutschland, irgendwo zwischen Top 10 und Top, also zwischen 10 und 20 in Deutschland vielleicht anzusiedeln, so von der Leistungsstärke. Ne? Mhm. So viel mehr ist der ja nicht. Das ist so, ja, ne, das ist einfach so. Die sind halt da, aber da ist einfach, mangelt es einfach an Fitness und Skill. So, ne? Das sind ja in meinen Augen keine richtigen Vollprofis. So. Das ist, die sind, ja, ist halt kein Vollprofitum.
Ja, aber Rill, ich meine, der hat schon Potenzial. Der ist nicht Weltmeisterpotenzial, aber der kann ja jetzt nicht nichts. Also,
nein.
Der kann schon was. Das hast du ja gegen Helenius gesehen. Das kam vielleicht ein bisschen früh für ihn, aber dass der was kann, das hast du gemerkt. Und ich sag mal, ein geschicktes Matchmaking und so, hätte den auch nach vorne gebracht. Aber mit 117 Kilo gegen einen Typen anzutreten, wie Adrian Grana, der nun mal jetzt wirklich schon also Potenzial hat. Das siehst du ja, wie er boxt. Er ist zwar manchmal noch offen wie ein Scheunentor, so, das könnte ihm noch gefallen, aber der kann halt zuhauen wie ein Pferd. Und da sollte man sich nicht so unaustrainiert reingehen. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die das irgendwie alle nicht so richtig ernst genommen hatten.
Ja. Und das rächt sich halt gegen so einen Veteran wie Christian Hammer, ne?
Ja. Oder gegen so einen Schlagstarken wie Adrian Granat.
Ja.
Ich meine, hast du die Aufnahme mal gesehen, wie der Rill da zu Boden gegangen ist? Boah.
Heftig, ne?
Der lag ja zwei Monate, der liegt da immer noch. Der lag ja 2 Minuten wirklich vollkommen von Sinn auf dem Boden, weil der da so zugehauen hatte.
Ja. Ja, aber Rill merkt man irgendwie, man weiß einfach, dass das reicht nicht für die ganz hohen Aufgaben, aber irgendwie das Schöne bei ihm ist ja irgendwie, man merkt so, er bringt sein Herz so mit in den Ring, ne? Also das finde ich immer
bei ihm. Ja, ich finde ihn auch mega sympathisch und deswegen so, das, was ich da damals so gesehen habe, der hat ja auch auf der Undercard von Tepa gegen Price geboxt, da hatte ich so, hoch, da scheint Potenzial vorhanden zu sein. Ich meine, er hat ja damals in Kanada ja auch in dem Fury Camp mitgespart und hat ja auch für dem auch gesagt, geh doch nach Deutschland und starte eine Profikarriere. Potenzial ist da.
Ja.
Nur, Potenzial ist schön und gut, aber 117 Kilo und so einen Bauch vor sich hintragen, da nützt einem das größte Potenzial nicht. Gut, was er jetzt vielleicht auch nicht hatte, aber so ein Franz Rill, der hätte auf jeden Fall so, sag mal, mit einem guten Matchmaking und, sag mal, auch einer guten Promo, hättest du den auch mal so in Anführungszeichen so kleineren TV-Ehre mit deutschen Titel oder Europatitel bringen können? Das musst du halt alles nur entsprechend verkaufen im Fernsehen, finde
ich. Ja. Absolut. Also irgendwie Rill gegen Tepa um eine deutsche Meisterschaft oder so wäre doch nice. Also. Aber sowas gibt's ja leider nicht.
Apropos deutsche Meisterschaft. Der aktuelle Titelträger, Michael Walisch, war ja auch der Titelträger des WBO-Europatitels, der jetzt zwischen Tepa und Hammer ausgeboxt worden ist. Hast du mal irgendwas mit, das habe ich ja leider im letzten Podcast schon mal gefragt. Irgendwie von dem hört man ja gar nichts mehr.
Nö.
Und irgendwie SES fährt ja auch irgendwie total runter, wo der ja unter Vertrag ist. Und da nochmal was kommt?
Ich glaube, es ist schwierig.
Vor allem, wenn du jetzt mal so ein Anführungszeichen da immer so stolz WBO-Europatitel in die Kamera hältst und auf einmal ist der weg. Auch komisch.
Ja. Also das ist, ja. Ich weiß auch nicht, was das ist. Diese Titel werden ja sowieso nicht sonderlich ernst genommen. Das sind so Sachen, da kann man sich mit schmücken, die kann man in TV-Experten
erwähnen. Ja, aber die sagen mal so, was heißt nicht ernst genommen? Im Endeffekt sind sie nichts wert, aber sie bringen dich, solche Titel bringen dich halt bei den Verbänden in Position. Sportlich gesehen haben die keinen Wert. Jeder von uns oder jeder von den Zuhörern, der sich mit Boxen auskennt oder das, sag mal, Boxen länger verfolgt ist, es kommt nicht immer unbedingt auf eine sportliche Leistung. Es kommt vor allem auch, sagen wir mal so, Sport ist so ein Drittel, das andere Drittel ist Beziehungen Und das andere Drittel würde ich noch sagen, ist vielleicht Glück.
Ja, es ist im Boxen so. Nein, aber das ist halt, ich meine nur, diese Titel werden halt gewechselt wie Unterhosen, hat gesagt, aber das ist mal kämpft, mal hier rum, mal da rum. Also, das ist einfach nur, um sich so zu schmücken. Ne?
Um und wichtig, bei den Verbänden halt in Position zu bringen, weil man darf dafür ja Sanktionen verlangen. Also kommt man auch komischerweise, obwohl man jetzt Boxrec 366 geboxt hat, auf einmal in die Griffweite eines Titelshots, weil man ja den WBO Europa oder Interkontinental trägt, um dann den Weltmeister herauszufordern.
Ja, so in etwa, ne? Oder das ist halt so, die wollen halt alle Geld verdienen, die Säcke. Ja, das ist halt. Ne? Man schmückt sich damit halt. Und dann kann der, wenn man das ankündigt, den Hauptkampf, kann man dann sagen, hier geht es um die XY-Europameisterschaft oder so. Oder den Interkontinental, irgendwas Titel. Aber.
Ne? Und schön sehen die Gürtel ja auch, alle aus.
Genau, die sind alle mit Gold und so, das sieht schick aus. Aber ich meine, so die unsere Zuhörer wissen das natürlich auch, aber so der Laie, der dann vielleicht mal so ein Event besucht, der fühlt sich dann irgendwie, der denkt dann, das wäre irgendwie von Wichtigkeit der Kampf oder wäre irgendwie bedeutsam oder so. Aber,
ja, andererseits merkst du dann aber auch, sag mal, wie die Wichtigkeit ist und hörst auf einmal, oh, der ist Europameister und dann, weil ich nächsten Tag geht er beim Netto einkaufen und sieht ihn hinter der Kasse.
Ja.
Ja, weil bei dem IBO-Europatitel oder so, da kommt halt nicht so, in diesen Größen kommt halt nicht so viel Geld rüber, als dass man seinen Job mal bei Netto hinschmeißen kann.
So ist es.
Wahrscheinlich benutzt er das Boxen dann als ein gutes Zubrot neben dem Job bei Netto.
Genau. Oder man ist halt
oder
sonst
bei Aldi.
Genau.
So ist schlecht auch, verdienen die ja gar nicht.
Ja, und ist ja auch so nicht und so, dass das Boxen ist, kommt ja halt immer irgendwie so ein bisschen aus dem Gangstertum oder so, wenn man so in die Historie guckt, wer da immer so am Ring sitzt und wer alles leitet, das sind halt oftmals auch irgendwie Leute, die so zum Beispiel in dem Dienstleistungssektor nahestehen oder Hotelbranche, ne?
Ja, ist so, oder in der Personalvermittlung.
Sozusagen, genau. Und da ist ja auch immer Sicherheit vonnöten und dass man da vielleicht dann beruflich irgendwie
genau,
aktiv wird.
In diesen Kreisen ist es auch sehr gern gesehen, in geschlossenen Hallen, wo nur Licht von den Lampen kommt, auch Sonnenbrille zu tragen.
Durchaus, ja. Oder so weißes Puder zu nehmen oder so, ja. Ja.
Ich meine, wann hast du schon mal einen Luden beim Netto?
Ja. Das ist so, ne? Ich meine, es gibt sicherlich auch einige seriöse Leute, so, ne, die das einigermaßen ernsthaft betreiben oder nicht aus diesem Bereich kommen, wie Jakob Saklam geht den ganzen Tag arbeiten.
Im Zwei-Schicht-System.
Ja,
und der alles. Ist fitter als mancher Profi.
Ja.
Also, Jakob Saklam würde nicht mit 117 Kilo gegen Granat antreten. So der würde gegen Granat antreten mit 102 oder so, aber ist auch kaum Fett an ihm dran und würde wahrscheinlich so den einen oder anderen Körperhaken durchaus auch anbringen können.
Genau. Ja.
Der kämpft ja, glaube ich, nächsten Monat wieder.
Jakob Saklam.
Ja, das Dumme ist, er wahrscheinlich irgendwo
in der Stadthalle Ransbach-Baumbach in Rheinland-Pfalz gehen wahrscheinlich, so wie es jetzt aussieht, gegen TBA.
Ja gut, er kämpft ja eh in Anführungszeichen immer nur um die deutsche Meisterschaft.
Ist okay.
Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Der erkennt sein Level genau an, der fährt da seine Schiene, der verdient da ein bisschen was zu. Ist ihm gegönnt, finde ich okay.
Ja, sicher. Das wäre doch ein schönes Matchmaking, vielleicht Saklam gegen Franz Rill, oder? Wie würdet ihr den Kampf denn
kommt betrachten? Immer drauf an,
also, wer ist für euch Favorit?
Ja, Rill natürlich.
Rill wäre für mich Favorit, vor allem, wenn er mal austrainiert ist.
Okay.
Du hast ja schon gesehen gegen Helenius, dass da durchaus Potenzial vorhanden ist. Und da ist er ja mit knapp 110 oder so in den Ring gestiegen. Und er sah ja wirklich sehr gut trainiert aus. Aber
ja, und er war auch mit 117 jetzt am
am
Wochenende. Er war zumindest 4 Runden, bis ich so lange die Kondition gehalten habe, der bessere Mann. Also für mich hat er die
ersten vier Runden, definitiv.
Gewonnen und Granat sah aus wie ein, ich will mich jetzt nicht im Wort vergreifen, aber sah auch
war schon sehr
amateurhaft
statisch
aus. Ja, so.
Er sah, war sehr statisch.
Genau, er kam halt dann auf, wo halt Rill die Kondition ausging und dementsprechend halt nicht mehr sich wirklich zur Wehr setzen konnte. Und dann war
das habe ich ja eben gesagt, wo genau. Da muss Granat dran halt arbeiten, dass der halt so die ersten Runden nicht verschenkt.
Ja, wobei ich nicht denke, dass das am Verschenken liegt, sondern ganz einfach, dass Rill, muss man vielleicht sogar sagen, auch wenn er beim Buchmacher ein Außenseiter war, nicht unbedingt wirklich schlechter ist als Granat, sondern vielleicht sogar skilltechnisch leicht über Granat anzusiedeln ist. Weil wenn du gegen so einen Mann, der so, sagen wir mal, fast gar nicht austrainiert ist, also ja, sah aus, als wenn er ja gerade aus der Dönerbude irgendwie in den
Ring sah aus wie ein Weihnachtsmann oder wie ein alter Opa. Hätten auch über den Boxshorts nur die Hosenträger gefehlt.
Genau, und wenn du gegen so einen Mann halt, ja, sagen wir mal, unterlegen wirkst, zumindest in den ersten Runden, dann, sag ich mal so, zeigt das nicht unbedingt, dass du, ja, mit wirklich viel Klasse ausgestattet bist, ja. Also, du musst halt auch in den ersten Runden da sein und nicht erst den Gegner halt abschießen können, wenn er sich nicht mehr zur Wehr setzen kann. Von daher denke ich, Granat ist leistungstechnisch nicht auf dem Level, wo man ihn da vielleicht sehen möchte. Ich sehe ihn da vielleicht sogar höchstens auf dem Level von Rill, ja, also nicht mehr und auch nicht weniger. Das hat der Kampf auf jeden Fall gut gezeigt. Sonst hätte er da in den ersten Runden auch schon was zuzusetzen gehabt. Also das kann eigentlich nicht sein, dass du da gegen so einen nicht austrainierten Mann so schlecht aussiehst. Also fand ich sehr enttäuschend auf jeden Fall und daher sehe ich in Granat auch, wie gesagt, jetzt nicht irgendwie den neuen Superstar im Schwergewicht oder geschweige denn, ich glaube nicht mal, dass das für eine Europameisterschaft oder so reichen kann. Also
kommt jetzt
zum Beispiel gegen den Hammer oder so, ich weiß nicht, also Hammer ist jetzt auch beileibe kein Boxgott, ne? Und ich habe das jetzt gegen den auch überfetteten, wie heißt der jetzt noch gleich, Teper, genau.
Teper.
Ja, wie soll man sagen, also das war ja ungefähr so auf dem Niveau von Rill, ja. Ich glaube, gewichtstechnisch war es sogar genau das gleiche Gewicht. Ich glaube, beide
sind 70 Kilo. Teper war 3 Kilo mehr.
Noch 3 Kilo mehr, 120 sogar. Kilo. Okay, ja, auch nicht schlecht.
Ein Wohlfühlgewicht, kann man sagen.
Genau. Ja, jedenfalls beides auf gleichem oder ähnlichem Niveau vom Training her und das war auch so ein Gewürge. Also normalerweise Hammer sah zumindest trainiert aus, gut, vom Gewicht auch ziemlich hoch, ich glaube auch 150.
Nö, der sah doch nicht trainiert. Der sah doch auch aus wie ein dicker Mann.
Ja, ging eigentlich. Also ich fand ihn für seinen, zumindest wenn man die Größe bedenkt, der ist ja jetzt nicht der größte Boxer.
1,96.
Ja, gut, aber da ist halt 117 Kilo. Also ich finde jetzt nicht, dass man das unbedingt, ich hätte ihn auf 100, ja, 110 vielleicht geschätzt, so optisch.
Warte mal,
also
von wem reden so wir jetzt? Teper oder Hammer?
Nee, von Hammer.
Der ist nur 1,88.
Der ist nämlich, das kommt mir jetzt gerade ein bisschen groß vor, genau. Und
der
von
Teper
daher
ist wohl irgendwie um die 1,94 oder 1,96, habe ich mal gelesen.
Wobei genau, der wollte ich auch nicht sagen, so Hammer groß wirkt eher klein. Und der hat aber trotzdem, wie gesagt, das Gewicht, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube auch,
genau,
um die 117 Kilo waren.
Genau.
Und das sah man ihm jetzt nicht unbedingt an, fand ich. Also,
das war erstaunlich, ne?
Ne, genau. Das war dann doch wohl eher, ja, Muskelmasse dann. Aber trotzdem, das ist halt, ich sag mal, ja, auch ein Hammer hat sich da schwer getan. Also ein Mann, der so verfettet antritt, den musst du einfach dominieren können, ja, von der ersten bis zur letzten Runde. Und ich fand auch jetzt nicht unbedingt, dass er das klar gewonnen hat, der Hammer. Also eng, ja, okay, kann man machen. Aber ich habe Teper sogar vorne gehabt, wenn ich ehrlich bin, 115 oder 13. Und weiß ich nicht, also das sind so Geschichten eben, da tue ich mich halt immer schwer, ne, wenn ich solche Kämpfe sehe und wenn man sich gegen so verfettete Leute halt so schwer tut. Gut, im Endeffekt haben beide, in Anführungszeichen, trainierten Leute ja gewonnen jetzt am Wochenende oder ist schon, ich glaube, 2 Wochen her mittlerweile.
Oh, ja.
Gefühlt zumindest, ja. Und dementsprechend
15.10.
stimmt's, das Ergebnis. Ja. Trotzdem muss man das klarer gestalten können. Also, wie gesagt, Granat in meinen Augen, wie gesagt, die ersten Runden, das war schwach und auch Hammer. Also, gut, der ist natürlich auch skilltechnisch nicht irgendwie auf Weltniveau anzusehen. Und ich hätte auch nie gedacht, dass er überhaupt gewinnen kann. Auch den verfetteten Teper hatte ich eigentlich immer noch so in meinen Augen vorne, auch mit dem Gewicht, weil Hammer hat eigentlich grundsätzlich gar nicht, weiß nicht, was kann der gut? Also gut den Haken, einen guten Aufwärtshaken schlägt er eigentlich für Schwergewicht, finde ich, aber ich weiß nicht, der wirkt statisch irgendwie für seine Größe, also er ist nicht explosiv, er hat keine gute Power-Nehmerfähigkeiten, muss man auch in Frage stellen, war auch schon des Öfteren K.O.
Meinst du gerade das Ding gegen Wach, 2010?
Ja, beispielsweise, ne? Und auch am Anfang seiner Karriere, dann hat er auch gegen Fury aufgegeben, obwohl da war jetzt auch gar nicht so die harten Schläge dabei und Fury ist auch kein K.O.-Monster beispielsweise. Von daher, weiß ich nicht. Also Teper, das ist schon sehr enttäuschend gewesen. Wie gesagt, auch mit dem Gewicht, das er hatte, Da hätte ich ihm schon zugetraut, dass er einen Hammer trotzdem zumindest besiegen kann, wie auch immer. Zumindest vorzeitig vielleicht in den ersten 4-5 Runden oder eben dann doch nach Punkten. Aber dass das so ausgegangen ist, natürlich auch so ein sehr enttäuschend, ja, muss ich sagen. Zumal wir jetzt auch dann den Hammer wahrscheinlich im nächsten Kampf in einem Top-Fight sehen könnte möglicherweise, ne? Oder gegen jemanden, der, sagen wir mal, zumindest Top-15-Format hat, und da gehört der Hammer ganz einfach auch nicht hin. Da hat das Ding halt im Endeffekt nur gewonnen, weil der Taper übergewichtig war. Also wenn er das Gewicht gegen Duhaupas zum Beispiel gehabt hätte aus dem Kampf, dann ja, wäre das ein ganz anderes Resultat geworden. Und Taper, ich fand ihn auch, wie gesagt, solange er jetzt mit anständigem Gewicht angetreten ist, immer relativ spektakulär, gut anzusehen. Aber warum er jetzt in dem Kampf dann so angetreten ist, das ist echt für mich ein, ja, fast schon ein Skandal. Also weiß ich nicht, wie man das
machen kann. Ich habe wohl irgendein Post-Interview gelesen, ich glaube bei boxen.de war das, dass er auch selbst gesagt hat, jetzt muss er erstmal 10 Kilo abnehmen. Weil er in der Form nicht, und er hätte Hammer halt einfach auch komplett unterschätzt. Ja, aber mal ganz ehrlich, was ist denn das für eine Einstellung? Ich meine, Weltklasse sind immer die so Top 5 bis 10, aber trotzdem, alles danach darf man trotzdem nicht unterschätzen. Du kommst nicht auf Platz 20, nur weil du 1,90 Meter bist und 100 Kilo wiegst. Für einen Platz 20 muss man auch was tun, und da darfst du trotzdem niemanden unterschätzen.
Gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und gerade wenn man über die Börsen redet, die ich in mehreren Artikeln gelesen habe, also der boxt schon in den höheren fünfstelligen Bereichen, der Taper, ja, beziehungsweise sogar teilweise in sechsstelligen Bereichen, und da hat man allein schon, sag ich mal...
Echt?
Ja.
Wie geht das denn? Ich meine, mal ganz
gegen Hammer waren irgendwie 85.000 Euro wohl im Gespräch, und das ist schon, sag ich mal, für so eine Kohle, also kann man sich 4 Wochen vorbereiten, ja. Und auch wenn es nur 1-2 Stunden Training am Tag sind, dann sieht man auch schon anders aus, als er jetzt ausgesehen hat. Also wie gesagt, ich weiß nicht, was er überhaupt gemacht hat. Nur Konditionstraining vielleicht, nur gelaufen. Also das sah überhaupt nicht aus, als hätte er überhaupt trainiert. So, das ist krass.
Wenn der Konditionstraining gemacht hätte, hätte er weniger gewogen.
Ja, sollte man zumindest meinen. Aber gut, wenn man dann den Tag über nur frisst, dann muss das auch nicht unbedingt der Fall sein. So Jojo-Effekt-mäßig, ne? Also, keine Ahnung, wie das geht. Es ist echt.
Vielleicht muss der zu Detlef die Soße gehen.
Oder so, ja.
Vielleicht macht der denn ja auch mal in 8 Wochen sexy.
Wäre eine Möglichkeit auf jeden Fall, ja.
Hast du gerade immer so ein kleines Kopfkino, wie der da mit dem Fitnessstudio ist? Und jetzt musst du tanzen, Erkan. Pam, pam, pam.
Ist das grausam. Lass uns über was anderes reden. Irgendwie. Das ist
Aber prinzipiell würdest du mir doch auch beipflichten, so für deutsches Fernsehen, oder sagen wir mal Run-Fighting, war das schon eine gute Ansetzung, oder? Oder überhaupt diese zwei Hauptkämpfe waren doch an sich gute Ansetzungen.
Ja, klar.
Das hast du so in Deutschland selten.
Ja.
Dass mal wirklich die Nummer 1 gegen die Nummer 2 boxt.
Wenn es denn die Nummer 1 und Nummer 2 ist, ja.
Zu dem Zeitpunkt war es doch die Nummer 1 und die Nummer 2 des deutschen Schwergewichts.
Ja, klar. Das ist richtig. Kann man auch.
Auch wenn es WBO so Europatitel heißt, aber de facto waren es Nummer 1 gegen Nummer 2 aus dem Schwergewicht.
Ja, genau.
Und das sind so Sachen, die will ich sehen. Wie der Titel heißt, ist mir wurscht. Nummer 1 gegen Nummer 2 oder die Besten der Besten gegen die Besten. Fertig.
Ja.
Das sind doch so Dinge, wo du denkst, so, das sind geile Kämpfe.
Ja. Gerne mehr davon. Also mach's weiter so. Und ja, kann man nur hoffen, dass es dabei bleibt, weil viel zu häufig sehen wir einfach nur grauenhafte Veranstaltungen gegen die, wo die üblichen Taxifahrer als Gegner engagiert werden.
Sprichst du aber an, dass auf der Undercard auch wieder Suleiman Duck geboxt hat?
Nein, den mal, ja, nee, muss jeder selber wissen. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber das ist ja einfach, man weiß einfach so, wenn man sich, man muss ja einfach nur bei Boxen mal schauen, gegen was die so boxen. Oder die meisten Veranstaltungen, die so in Deutschland stattfinden, da werden einfach nur die üblichen Taxifahrer verprügelt, und da werden dann 10 Stück von verprügelt, und danach wird dann irgendwelche Kämpfe gegen bekanntere Leute werden dann eingefordert, ohne jemals überhaupt irgendeinen Gegner geboxt zu haben. Ne? Weil ob man jetzt die 10 Taxifahrer wegmacht oder nicht, das sieht zwar schön aus, ein Rekord, man bekommt ein paar Boxrec-Punkte, aber es bringt die Boxer ja nicht wirklich viel. Oder es bringt ihn ja boxerisch nicht weiter so in seiner Leistungsfähigkeit, wenn man gegen derart schwache Leute boxt, wie es auf den meisten Veranstaltungen der Fall ist. Und ja, das ist, man wird halt nicht gefordert, man muss nicht irgendwie adaptieren in den Kämpfen und so. Und das, deswegen ist auch das deutsche Boxen vielleicht auch ein Grund, warum es in einem derart miserablen Zustand ist. Aber dazu dann am Ende der Sendung oder wenn wir zu den News kommen.
Vielleicht werden ja mal demnächst mehr. Nicht nur Taxifahrerfrauen, sondern auch Horrorclowns.
Ja, aber die werden natürlich für den einen oder anderen Profiboxer wahrscheinlich schon gefährlich. Ne?
Kommt drauf an, was die dabei haben.
Ach ja, gut. Dann kommen wir zu der nächsten Veranstaltung, die wir kurz ansprechen wollen. Das ist Daniel Gill hat gekämpft, hat mehr oder weniger sein Comeback.
Na, wer kennt ihn noch? Wer kennt ihn noch? Finger hoch.
Wobei Comeback wird ja heute alles genannt, wenn einer länger als 3 Monate Pause hat. Hat jedenfalls Daniel Gill kämpfte gegen Renold Quinlan. Ein Mann, ja, den man eigentlich jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatte. Er hatte einen Kampf in seiner Karriere knapp verloren, gegen keinen nennenswerten Leute geboxt bis dahin, aber dieser Renold Kelan hat dann einfach mal Daniel Gill in der zweiten Runde ausgenockt, was ziemlich krass ist, weil Daniel Gill war ja schon jemand mit ein bisschen Namen, hat zumindest mal gegen Golovkin und Cotto geboxt, aber
er hat Sturm besiegt.
Ja.
Und das zu Recht.
Aber dass Renald Quilan den schneller besiegt, als es Golovkin und Cotto getan haben, das war jetzt auch nicht unbedingt mit zu rechnen.
Und die erste Runde auch gewinnt.
Ja, schon erstaunlich. Von daher, ja, entweder war Daniel Gill einfach in wirklich hundsmiserabler Form.
Oder der Zug ist abgefahren.
Das, genau, oder Renald Quilan ist halt wirklich gut. Man wird sehen.
Es fährt ein Zug nach nirgendwo mit Daniel Gill als Passagier.
Genau. Gut, kommen wir zur nächsten Veranstaltung. Und zwar in der Echo Arena in Liverpool gab es einen Kampf. Tony Bellew gegen BJ Flores, Robert. BJ Flores, ja, so im Fernsehen Experte, aber so gefühlt immer irgendwie im Gespräch für irgendwelche Cruiserweight-Kämpfe, aber immer wenn der Gegner dann irgendwie ein bisschen besser wird, dann verliert er. Zuverlässig, weil der hat im Grunde, wenn man ehrlich ist, in seiner Karriere jetzt ja, 3 namenswerte Leute geboxt und 3 Niederlagen eingefahren. Also gegen Danny Green, gegen Bayut Shumunov und jetzt gegen Bellew. Und gegen Bellew relativ schnell. Ja, ich meine, BJ Flores ist mittlerweile auch 37 und durch seine Fernsehauftritte ist sein Name vielleicht größer, als er boxerisch so ist. Und ja, das war eigentlich eine eindrucksvolle Leistung von Bellew. Aber eindrucksvoller war das fast noch, was danach passierte, oder?
Das wollte ich auch gerade sagen. Im Endeffekt ist es ja, war das eigentlich noch geiler als der Kampf. Der Kampf war, ja, erste Verteidigung des Titels, da suchen die wenigsten sich erstmal einen richtig harten Gegner aus, um zu beweisen, dass sie der Beste sind. Von daher will ich da jetzt auch nicht irgendwie jetzt irgendwelche Ansprüche stellen, aber wie er dann auf David Hay losgegangen ist verbal, das war schon ganz lecker.
Ja, das war durchaus interessant und warum nicht? Ich denke, für beide würde so ein Kampf vielleicht Sinn machen. Ne? Also wenn man das Ding noch ein bisschen hypt, so vielleicht nochmal irgendeine Aktion macht oder so, dann käme das sicherlich gut an, der Kampf.
In ja, England. Da siehst du aber auch in England, hast halt auch einfach irgendwo eine Dichte an Namen bei Boxern, mit denen du halt auch mal eine Halle voll kriegst.
Ja.
Ich meine ganz ehrlich, würde sich jetzt Michael Walsch mit Jakob Zaglam einen Beef liefern, da kämen da wahrscheinlich 200 Leute.
Ja. Aber das ist halt auch, ich meine, BJ Flores ist immerhin TV-Experte in Amerika und Tony Bellew ist halt auch im Rocky-Film aufgetreten, so, ne? Das ist halt irgendwie, und sowas gibt's halt in Deutschland so nicht. Und ich meine, sie sind halt schon ein bisschen größer, ne?
Und gut, bisschen, da ist bisschen in den Ländern ist auch Boxen einfach mehr salonfähiger als hier.
Ja, das ist einfach. Ja, jedenfalls, Hay gegen Bellew. Warum nicht? Also, für mich wäre der Hay natürlich theoretisch ein ganz klarer Favorit. Aber ich meine, wenn die Leute das sehen wollen in England, und es wäre mir immer noch lieber, als wenn Hay weiterhin seine Laufkundschaft da vermöbelt, da wäre dieser Kampf doch deutlich attraktiver. Auch wenn er jetzt nicht so mein Traumkampf wäre, aber warum nicht? Ne? Schöne Stimmung in England, das würde laufen. Von daher schauen wir mal, was danach kommt. Ne? Weil für Bellew wird es, denke ich, auch eng werden. Also die ganz starken Leute im Cruisergewicht, da wird er wahrscheinlich auch nicht jeden von schlagen können. Und bei Hayes ist ähnlich. Und warum sollten sie sich nicht zusammen tun und dann nochmal ordentlich abkassieren, ne? Aber das wird sich zeigen, je nachdem wahrscheinlich, wie groß das Echo jetzt ist und wie das Interesse so ist, wird man dann sehen, was da so passiert. Gut, das war's dann auch schon wieder von nennenswerten.
Hast du diesen einen Kämpfen? Kampf eigentlich noch gesehen, der jetzt am letzten Wochenende war, mit diesem, ich weiß gar nicht, was für eine Gewichtsklasse das war, wo der eine den Gegner K.O. schlägt und dann im Anschluss noch direkt auf den Trainer losgegangen ist?
Ja, habe ich gesehen. Juan Manuel Lopez war das.
Genau, ich hab nämlich nur den, also ich habe jetzt nur den Ausschnitt gesehen von dem K.O., deswegen den Kampf selber habe ich jetzt gar nicht gesehen.
Ja, schaut euch das bei YouTube an, das ist da auf jeden Fall zu finden, wie Juan Manuel Lopez den gegnerischen Trainer eine mitgibt. Ja,
ist gut, der wurde aber auch arg beleidigt im Vorfeld, ne? Nur, dass man das auch dann dazu sagt.
Ja, das weiß ich nicht.
Und der hat ihn jetzt ja auch nicht übelst ausgenockt, also ein bisschen Action im Ring sorgt immer für Unterhaltung. Ist natürlich eine ordentliche Aktion, also schaut es euch einfach an. Gut, kommen wir zur Vorschau. Und da beginnen wir einfach mal mit dem dicksten Ding. Also dieses Jahr ist ja doch echt relativ arm an großen Kämpfen. Und einer der größten Kämpfe findet im Towson Mac Center in Las Vegas statt. Jesse Vargas gegen Manny Pacquiao kämpft dort um den WBO-Weltergewichtstitel. Ja, Vargas kennt man wahrscheinlich noch durch die Kämpfe gegen Bradley, der einigermaßen eng war, und den Sieg über Saddam Ali, eine große Hoffnung quasi, eine Nachwuchshoffnung im Weltergewicht, also wirklich talentierter, guter, junger Mann. Und den hat Vargas geschlagen und damit sich den Kampf verdient gegen Pac-Man. Und das ist ja eine durchaus interessante Ansetzung, auch wenn ich für mich natürlich oder für euch wahrscheinlich auch Pac-Man klarer Favorit ist. Oder seht ihr es nicht so, dass Pac-Man den Kampf klar gewinnen wird? Robert.
Okay, nö, gehe ich jetzt auch nicht von aus.
Also,
dass da jetzt irgendwas Überraschendes passiert.
Ja. Ich denke auch, das wird einfach ein relativ klarer
Punkt. Ich hoffe es, aber ja. Es ist ja meistens unwahrscheinlich.
Ja, ich denke schon, dass Vargas zumindest ein paar Runden vielleicht eng gestalten kann, aber im Großen und Ganzen wird er da wahrscheinlich am Ende des Tages nahezu jede Runde verlieren. Vielleicht hinten raus K.O. gehen, glaube ich, tendenziell eher nicht. Deswegen gehe ich mit einem ganz klaren Punktsieg von Pac-Man. Imano, siehst du das da anders?
Pac-Man gegen Vargas. Ja, also dass Pac-Man das Ding gewinnt, steht, denke ich, außer Frage. Die Frage ist jetzt halt nur, kann er das vielleicht sogar vorzeitig regeln oder muss er da über die Punkte gehen? Ja, ist schwierig. Gut, Pac-Man in letzter Zeit auch nicht mehr so der K.O.-König, ist oft über die Punkte gegangen. Ist schon ein Weilchen her, ne, dass er,
ich glaube, 6 Jahre
Siege am Stück irgendwie feiern konnte. Also, ja, das ist so.
Cotto war der Letzte, den er vorzeitig geschlagen hat. Cotto, nee, Entschuldigung. Ja. Nee, na doch, Cotto.
Ja. Ist schon richtig, ja. Ja, schwierig. Also ich tendiere dann auch fast schon eher über die Punkte. Aber ich muss sagen, Vargas ist Ich wollte jetzt das Wort lumpig benutzen. ist natürlich ein bisschen böse, auf dem Niveau jemanden als lumpig zu bezeichnen, ne? Aber ja. Im Vergleich zu Pac-Man, auch wenn der natürlich nicht mehr in seiner besten Zeit ist, klar, aber das sind immer noch 3-4 Ligen, die dazwischen sind, zwischen den beiden, auch Stand heute noch. Und da muss man eigentlich schon so den Anspruch haben von Pac-Man, dass du den da vor der 12. Runde halt klar schlägt. Also ich denke schon, dass Pac-Man hier die Möglichkeit mal wieder hat, nach vielen Jahren jemanden vorzeitig zu stoppen. Ich sag einfach mal, er schafft das bis zur 9. Runde vorzeitig.
Ja, man weiß halt auch nicht, wie das Kinn von Vargas ist, da er auch noch nicht gegen jetzt so starke und so schlagstarke Leute geboxt hat. Solide Leute auf jeden Fall hat er im Rekord, aber jetzt nichts. Weiß ich nicht, Antonio DeMarco, Bradley, die haben ja, sind jetzt alle nicht mit der extremen Power gesegnet, von daher muss man schauen. Aber ich gehe tendenziell mit dem Punktsieg, aber später K.O. absolut auch möglich. Ja, ansonsten ist das auf jeden Fall ein großer Kampf, da wird auch viel Prominenz vor Ort sein. Auf der Undercard vielleicht noch zu erwähnen, Nonito Donaire kämpft gegen den ungeschlagenen Jesse Magdaleno aus den USA. Ja, was durchaus interessant werden könnte. Also Donaire auch in den Philippinen, Superstar zuletzt. Nicht mehr ganz so stark gegen Walters, schwer K.O. gegangen. Von Donaire vorgeführt worden, gegen den alten Dashini ja nicht so super ausgesehen. Klar hat danach ein paar schöne Siege eingefahren, aber alles unter anderem gegen Sold Bedak, aber das ist ein Kampf, der auch sehr, sehr interessant sein dürfte. Ansonsten noch Oscar Valdez gegen Hiroshige Osawa und Jimuzu gegen Pastrizak Fabrom. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Gut. Ja, das ist sicherlich sehr interessant. Ansonsten noch am nächsten Wochenende ein Kampf, der auf Sky zu sehen sein wird. Und da kämpft Avni Yildirim gegen Schiller Hippolyt. Also beides Top 30 Boxer im Supermittel. Also so Leute, die halt schon so zu aktuell vielleicht so auf Contender-Level sind, also schon echt solide Leute. Und das ist halt ein Kampf, der durchaus super ist. Also das ist ein Kampf, der auf jeden Fall seine TV-Präsenz so verdient, weil da könnte man noch ein bisschen mehr sehen von Avni Yildirim, wie es mit ihm weitergeht, wie stark ist er wirklich und wie stark ist Schiller Hippolyt wirklich. Ne? Also das ist auf jeden Fall eine ganz interessante Ansetzung. Dann noch kämpfen die beiden Kraftbrüder James und Tony Kraft. Tony Kraft kämpft gegen TBA um den vakanten WBC-Jugendtitel. Das ist auch so, das ist auch wieder so typisch. Man kämpft um den Jugendtitel, aber der Gegner ist TBA. Und der Kampf ist ja schon in wenigen Tagen. Und ja, es geht um Titel, aber der Gegner steht noch nicht fest. Das ist halt, das zeigt einfach die Wertigkeit auch des Titels irgendwo. Ne? Wie weit diese Jugendtitel relevant sind. Gut, dann gibt es noch einen Kampf in Deutschland, den ich fast weniger interessant finde als Avni Yildirim gegen Schiller Hippolyt, und zwar der nimmermüde Giovanni De Carolis, den wir jetzt ja schon sehr häufig bewundern durften, gegen Tyrone Zeuge. Um zwei Titel geht es dann gleich. Um den WBA World Super Middleweight Title und um den GBU World Super Middleweight Title. Hart, also De Carolis gegen Zeuge, eigentlich ein Kampf so auf Euro-Level. Und da geht es um zwei Gürtel. Ich meine, gut, nur der eine ist einigermaßen relevant, auch wenn die WBA sich jetzt nicht unbedingt zuletzt mit Ruhm bekleckert hat, aber die WBA ist immer noch so der älteste der Weltverbände und ist irgendwie traurig zu sehen, dass das ein Kampf und Titelkampf ist. Aber es ist, wie es ist. Zeuge gegen Carolis ist halt ein guter Eurokampf. Und ja, also den ersten Kampf hat Zeuge ja doch, ja, nicht, ich meine, das Ding haben sie Draw gegeben, ja. Gibt es nochmal den Kampf. Ich denke, er wird wieder ähnlich knapp werden. Und dann wird man sehen, wie das auf Urteil ausgibt. Ich sage mal, wenn Carolis den Kampf nicht ganz klar gewinnt, wird es halt zumindest wieder ein Draw geben oder ein Sieg von Zeuge. Aber dass Tolga sich da jetzt unglaublich steigert, das sehe ich jetzt so auch nicht. Das Maximale, was ich ihm zutraue, ist so ein ausgeglichener Kampf, wo er dann den Sieg bekommt. Aber ja, freut ihr euch auf den Kampf oder seid ihr auch so ein bisschen müde, wenn ihr so die Namen De Carolis Zeuge hört?
Nee, das werde ich mir nicht angucken. Das, also da muss ich mir treu bleiben, weil das sind halt also Sachen, das ist halt keine Weltmeisterschaft. Und da würde sie mir zwanghaft versucht, jemanden zu irgendeinem Titel zu bringen, weil sonst keiner einen hätte bei der Truppe. Also nee, sportlich interessiert mich das einfach gar nicht. Auch der zweite Hauptkampf interessiert mich nicht.
Nee, Stefan Hertel gegen Adasat Rodriguez. Ja, ein Spanier, der schon 5-mal verloren hat. Ja, was soll man dazu sagen? Sogar mal in der ersten Runde vorzeitig verloren hat. Wird sich gegen Hertel wahrscheinlich wie gewohnt über die Punkte quälen. Hertel, der noch nie jemanden ausgenockt hat. Durch das Talent da, aber das ist
im Profiboxen. Also boxerische Klasse hat er schon, das ja, muss man zugeben.
Aber überhaupt nichts. Das Ding ist halt im Profiboxen, bei den Amateuren kannst du das machen, ohne, wenn du keine schrittliche Schlagkraft hast, da kann man durchaus glänzen. 3 Runden kann man das einigermaßen verstecken, aber oder 4, je nachdem. Und aber so, das ist einfach zu wenig. Du musst Leute verwunden können im Profiboxen und das ist da einfach nicht gegeben. Und die Undercard ist auch wieder ja, prächtig. Ramona Kühne gegen Kalle Kuruni.
Nee, ja? Die fällt aus. Die hat einen Rippenbruch.
Okay, ist abgesagt. Da ging es gleich um 3 WM-Titel. Ansonsten auf der Undercard noch Arthur Mann gegen Adam Gadaev. Burak Sahin kämpft gegen einen Mann. 16 Siege, 52 Niederlagen, 6 Unentschieden. Die übliche ungarische Laufkundschaft, sagen wir einfach mal so. Patrick Wojcicki kämpft gegen Frane Radnic. Und Kai Robin Hafner kämpft gegen Ihar Karavu. Also unglaubliche Kämpfe.
Ja, und Jack Kulkai boxt nicht gegen Andrade.
Ja, genau, weiß man es ja nicht. Das ist irgendwie ein Hin und Her. Aber irgendwie.
Also ich habe irgendwie jetzt gelesen, angeblich hätte er wohl. Da hat der Andrade wohl irgendwie Fristen verstreichen lassen. Aber andererseits hätte man sowas ja dann schon vorher irgendwie kommuniziert.
Es ist so traurig, was da alles passiert. Also der Kampf ist, das ist alles sowieso hochgradig skurril, diese ganze Ansetzung. Sauerland hat irgendwie die Purse mitgewonnen, wahrscheinlich um sich irgendwie den Titel zu sichern. Und jetzt ist das irgendwie alles ganz dubios, skurril. Oh, das ist ja ganz, ganz merkwürdig, wie das irgendwie gelaufen ist. Also ich weiß es nicht. Also ich kann da Sauerland irgendwie nicht so recht glauben. Wo das bekannt gegeben wurde, dass man gegen Andrade Bock, also nein, also ich kann mir das beim besten nicht vorstellen. Also Andrade ist einfach viel zu stark. Da gibt es keinen Blumentopf zu gewinnen. Warum sollte Sauerland das machen? Also es ist einfach in meinen Augen sinnlos, gegen Andrade zu kämpfen, wo man sich einfach die sichere Niederlage abholt. Deswegen kommt der Kampf auch nicht. Kulçay wird dann vielleicht gegen irgendwen anders kämpfen oder auch nicht, weiß man nicht. Aber auch das zeigt ja auch im Grunde schon, wie problematisch es mit Kulçay einfach ist. Ne? Ich meine, der Mann begeistert die Massen nicht, der macht die Hallen nicht voll. Er sieht zwar gut aus, ein paar Runden lang, aber das ist einfach auch, er ist in meinen Augen kein körperlich ausgewachsener Super-Weltergewichtler. Haben wir ja schon so oft gesagt, er hat einfach nicht die Power, um Leute zu verwunden. Und wenn er schon so Laufkundschaft nicht wirklich hart verwunden kann, wie dann Leute wie Andrade oder so, das ist einfach. Leute, die technisch limitiert sind oder limitierter als Kulçay, werden mehr oder weniger irgendwann durch ihn durchlaufen und ihn ausnocken. Also das ist einfach schwierig mit Kulçay. Also da sieht er auch, man sieht ja auch so die Wertigkeit. Es gibt wenig Nachrichten, es gab null Werbung für den Kampf, irgendwie gar nichts. Und ja, also ich kann nicht glauben, dass man den Kampf ernsthaft machen wollte. Also sehe ich so nicht. Mag sein, aber. Das ist nur so mein Gefühl, also das wir immer nicht gewollt haben. Ist irgendwo traurig und das zeigt ja auch irgendwo ja, so die ganze Situation. Ne? Ich meine, wir kommen jetzt einfach mal zu den News so fließend. Weil es gab ja auch einen Artikel, Robert, ne? Über Sat.1 und Sauerland.
Das stimmt. Unser Podcast ist ja eigentlich was nur für Box-Nerds. Also die große Masse hört es ja jetzt nicht. Und entsprechende Nachrichten werden ja auch eigentlich nur von einem recht überschaubaren Publikum gelesen. Deswegen werden wahrscheinlich ein paar unserer Zuhörer auch von Uwe Bethger den Boxblog lesen. Und da hat er einen recht interessanten Bericht geschrieben zum Ende des Profiboxens in Deutschland. Im Endeffekt umschreibt das auch alles nur relativ schwammig, weil er sagt, es ist nur ein Gerücht, aber es gibt wohl das Gerücht, dass Sat.1 wohl den Vertrag mit mit Sauerland wohl nicht verlängern will. Und wie gesagt, es ist nur ein Gerücht. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Aber sei ehrlich, Eugen, wenn man den Satz so hört, vorstellbar ist es schon, oder?
Absolut. Und ja, Sat.1 hat sich ja auch irgendwie überhaupt nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ne? Run Fighting ist irgendwie nicht allzu erfolgreich.
Beziehungsweise, das weiß man nicht, ob es erfolgreich ist. Ja, man hat ja keine offiziellen Zahlen.
Das ist richtig, aber es wirkt zumindest so. Und wenn man sich anschaut, was bei Sauerland so die letzten Jahre passiert ist, es ist hart gesagt.
Meinst du jetzt die Sat.1-Jahre oder auch die ARD-Jahre?
Ende ARD-Jahre, Anfangs oder kompletten Sat.1-Jahre. Es sind irgendwie, also im Management, im Trainerstab und bei den Boxern im Grunde nahezu nur noch Abgänge zu sehen.
Carsten Röver ist ja jetzt auch weg.
Es werden keine.
Ich bin mal gespannt, wer jetzt überhaupt dann am Samstag da in den Ring mit Stefan Hertel und Burak Sahin steigt, weil der war ja der Trainer von den beiden.
Ja. Und es werden ja kaum Talente mit Qualität irgendwie noch verpflichtet. Wenn man schaut, irgendwie bei der Olympiade hatten wir den Bronzemedaillengewinner. Warum ist der nicht bei Sauerland? Oder es gibt auch andere irgendwie Amateure durchaus mit Skill in Deutschland. Warum holt man sich die nicht? Und es ist irgendwie für mich, man setzt irgendwie auf Feigenbutze oder Leon Bauer, aber das ist natürlich. Das ist ja Quatsch, ne? Also wenn man jetzt Weltmeisterschaften veranstalten will und die im Fernsehen zeigen möchte, dann braucht man Leute, die auch Potenzial für die Weltspitze haben. Und da wird es natürlich dann ganz eng. Und da ist einfach, man verpflichtet eigentlich keine Talente mehr. Das ist alles irgendwo, hart gesagt, aber so ein bisschen alte Jungs oder Resterampe. Es ist halt schwierig. Es ist einfach. Wenn man so sieht, wie Firmen insolvent gehen oder wenn die so sich dem Ende nähern, dann das riecht einfach ganz stark danach. Also es sind nur, man versucht nichts Neues mehr. Gut, vielleicht diese Aktion da in Hamburg, so Back to the Roots angeblich, ja. Aber das ist also Noel Gevor, das ist so eine Veranstaltung gewesen, auch irgendwo.
Ja, aber Einbruch kannst du jetzt Sauerland nicht machen. Ich meine, sie haben jetzt nichts Cooles verpflichtet, aber gibt das überhaupt der Amateurmarkt her? Ich meine, guck dir das Abschneiden der deutschen Boxer bei Olympia an. Bis auf Harutjan ist da keiner weit gekommen. Also da sind alle von den 6 Boxern, die angenommen sind, alle in der ersten Runde ausgeschieden.
Ja, natürlich. Aber ich sehe nicht mal, dass man es versucht. So. Ich sehe da keine Versuche, irgendwie was zu machen. Es gab ja auch mal Zeiten, wo man sich jetzt auch mal Nicht-Deutsche geholt hat. Das war damals ja zum Beispiel bei Luev oder Povetkin. Es müsste ja auch nicht zwanghaft irgendein deutscher Boxer sein.
Oder irgendwelche Ausländer geholt hat, die dann eingedeutscht wurden, wie
Muss ja gar nicht mal. Einfach mal irgendwas holen. Aber es wird. Man könnte ja auch mal irgendwie aus einem exotischen Land holen oder ein bisschen, wo jetzt wirtschaftlich schwierig ist mit Boxen. Aber da wird nichts irgendwie mehr versucht und das ist einfach so, in meinen Augen, wenn eine Firma so ein bisschen hart gesagt vor die Wand fährt, dann ist es so, dann werden wahrscheinlich keine Auszubildenden mehr eingestellt, keine neuen Mitarbeiter, dann wird alles nur noch so runtergewirtschaftet und diesen Eindruck macht Sauerland ganz krass auf mich momentan. Da ist einfach.
Ja, aber jetzt ja nicht nur Sauerland. Im Endeffekt geht es doch eigentlich mit dem ganzen Boxen. Der Bericht selber von Uwe Bethger betraf ja eigentlich eher das komplette Boxen in Deutschland. Ich meine, Sturm hat seinen Gym da zugemacht in Köln und ist da in den Kosovo getürmt. So, gut, die Boxer, die der unter Vertrag hatten, machen wir uns nichts vor, aus denen wäre jetzt eh nie eine Riesennummer geworden. Ich meine,
der hat ja im Grunde eigentlich nichts unter Vertrag, so wirklich. Das war sein Kumpel da.
Zwei.
Aber
Weber und Konrad.
Ja, aber
das ist so. Der eine hat mal gegen Kulkay um den Interims geboxt und der andere hat mal gegen Brämer um den WBA normal geboxt.
Genau, und beide einfach jede Runde verloren. Und das ist einfach so, die sind so auf deutschem Level gewesen oder so. Aber da war ja so von Talentförderung oder so, kann man ja gar nicht sprechen. Ne? Das ist ja gar kein Interesse bestand davor, augenscheinlich so. Das ist einfach nur noch so Reste verwerten, abkassieren. Mehr ist das ja nicht gewesen oder mehr ist das vielleicht noch, weiß man ja nicht, was mit Sturm irgendwann ist, aber das ist alles so, es geht einfach so dem Ende entgegen und es ist ja auch irgendwo niemand zu sehen, der irgendwo mal einen Titel gewinnen kann. Zumindest ja, so ein Titel, der mal irgendwo runterfällt oder an den man irgendwie mal einen Finger
dran. Der vom Laster
fällt. Ja, aber jetzt so sportlich.
Ich bin gestern Abend nach Augsburg gefahren und habe ich einen deutschen Meistertitel gefunden auf der Autobahn.
Ja, komisch. So in etwa, aber dass man jetzt irgendwie sportlich da irgendwie mithalten könnte, irgendwie in. Nicht, also gar nicht mal Weltspitze. Ne? Also es gibt ja so für mich so Elite-Boxer, das sind so die ganz Großen, so das sind halt die Waltz Pac-Man und so. Und dann gibt es so die Weltklasse-Boxer, das sind so Leute, die vorne mitboxen. Und so in den Contender-Level, die dann diese Weltklasse-Leute so ein bisschen ärgern, herausfordern, vielleicht sogar mal schlagen können. Aber selbst in diesem Contender-Level, da wird die Luft so dünn im deutschen Boxsport, da ist eigentlich nichts mehr. Ne? Also wenn man jetzt mal Brämer und Abraham rausnimmt, die das vielleicht noch irgendwie eine kurze Zeit noch haben könnten, aber sonst ist da einfach so, einfach nur noch Ebbe. Da ist einfach nichts vorhanden an Qualität und das ist traurig so, ne? Das ist so im Spitzenbereich geht da einfach gar nichts. Man dümpelt so vor sich hin, macht so irgendwie innerdeutsch so sein Ding, holt irgendwelche Interkontinental irgendwas Titel, aber so, dass man da irgendwie hätte, der mal irgendwie Richtung Weltspitze oder so geht nicht, da geht einfach nichts. Und ich denke irgendwie im Jugendbereich, also es gibt ja schon noch eine Jugendarbeit in Deutschland. Und
aber da soll noch nicht groß ausgeprägt ist die nicht.
Nee.
Ich meine, ich gehe bei mir in der Ecke beim Hildener Sportverein, da ist auch öfters mal so eine Veranstaltung und da sind auch ganz nette Sachen bei und das guckt man sich auch ganz gerne an. Aber du siehst halt auch bei denen so, da will ich es nicht sagen, aber so, die leben jetzt nicht für den Sport. So, und wenn du groß hinaus willst, da musst du in irgendeiner Form auch eine Förderung hinter dir stehen haben, damit du eine Schulbildung hast, aber trotzdem Schule und sportliche Ausbildung, und da sind die Jugendjahre entscheidend, auch entsprechend hast, weil so ein Rocky Gianni ist jetzt da vielleicht eine Ausnahme. Ich meine, das ist ja auch ein Straßenboxer gewesen. Aber wenn du jetzt jemanden hast wie Henry Maske oder Thorsten May, Axel Schulz von mir auch. Das sind ja alles Leute, die auch in der DDR damals gefördert worden sind. Immer noch eine schulische oder berufliche Ausbildung gemacht haben, aber trotzdem noch im Hintergrund quasi noch durch den Staat die sportliche Förderung dadurch auch genossen haben, weil die ein Talent haben. Das ist in Deutschland jetzt mal überschaubar. Ich meine, Michael Timm macht gute Arbeit, aber der kann ja auch nur mit dem arbeiten, was er hat. Und warum soll man heutzutage in Anführungszeichen nur Boxer werden, wenn du doch als Handballer einfacher Geld verdienen kannst?
Ja, klar. Wenn du ein überragender Athlet bist, dann würde ich auch eher nicht in den Boxsport gehen. Aber deswegen, also es ist halt extrem schwierig. Nur das ist halt. Boxen ist sowieso irgendwie dieses Jahr halt so ein bisschen mau weltweit. Und nur in England geht es so ein bisschen noch ordentlich voran, aber sonst ist es irgendwie überall so ein bisschen, ja, klarer Abwärtstrend oder schwierige Zeiten, sagen wir mal so, momentan.
Ja, und ich denke mal einfach, momentan besteht auch einfach so in Deutschland überhaupt nicht der Markt dafür. Fehlen die Persönlichkeiten? Ich meine, du kannst da jetzt auch nichts für, wenn halt jemand eine Ausstrahlung hat wie ein Toastbrot.
Ja, und das fällt, genau. Und das fällt,
ein Star einfach muss sich in irgendeiner Form artikulieren können, oder er muss sich halt nicht artikulieren können, aber da wäre irgendwie trotzdem markant sein, wie so ein Podolski.
Ja, und das Feld ist einfach abgeerdet. Ne? Also, früher Universum, und Sauerland und die Leute, die so TV-Übertragungen mitbekommen haben und gesehen haben, so, ich kann es nur immer wieder wiederholen, so die Übertragung vom letzten Sturmkampf, das war auch für mich auf Sat 1, das war so eine Frechheit, so ein Schlag ins Gesicht. Deswegen würde ich auch nicht darum trauen, wenn Sat 1 kein Boxen mehr zeigt, weil das ist einfach unwürdig, so was da passiert ist. Da komme ich immer noch.
Ah, es ist unwürdig, aber es kommt aber auch hinzu, es interessiert aber auch anscheinend niemanden. Weil guck dir, überleg doch mal, Pulev gegen Chisora, das war sportlich gesehen, musst du schon zugeben, ein riskantes Ding. Ich meine, da klar, Pulev war zwar leichter Favorit, aber nicht klarer Favorit. Und das hätte so oder so ausgehen können. Und wie viele haben es geguckt? Ich glaube, etwas an die 3 Millionen oder so. Für eine Europameisterschaft im Schwergewicht von zwei wirklichen Top 15 Leuten zu dem Zeitpunkt.
Ja, genau. Aber lass mich das mal kurz ausführen. Wo ich hin wollte, ist dass das so ist, dass irgendwann der Markt so abgeerntet ist. So Boxen war ziemlich, eine Zeit lang ziemlich angesagt. Aber irgendwann merkt auch vielleicht der dümmste Bauer, dass man irgendwie so verarscht wird. Ne? Also von dass was hier gezeigt wird, vielleicht nicht unbedingt das ist, als dass es präsentiert wird. Also jetzt irgendwie Weltklasse-Boxen, wirklich die weltbesten Leute und so. Weil die Leute können auch googeln, ein bisschen lesen und ein bisschen anschauen und dasselbe und dann können sie es relativ schnell selber einordnen. Und ich glaube, die Leute sind auch irgendwann ein bisschen besser informiert und irgendwann auch einfach mal müde von den Dingen, die da so sehen. Also es gab ja auch nicht unbedingt wenige unumstrittene Urteile, also da gab es ja durchaus eine Menge so solcher Sachen und das sieht, glaube ich, auch der Laie sieht das ja. Hatte ja zumindest ein gewisses Gefühl dafür, dass vielleicht der Boxer dann nicht so gewonnen hat und vielleicht tritt da auch so ein bisschen so eine Müdigkeit ein. Also und die Kartenverkäufe waren ja bei den letzten größeren Events so in Deutschland auch nicht alles so schön. Hat man jetzt auch nicht unbedingt die Tickets da mit reißenden Absatz gefunden. Und es ist halt irgendwie, habe ich so ein Gefühl, das setzt so eine gewisse Müdigkeit ein, das Feld ist abgeerntet, so die Leute sind irgendwie, zumindest gewisser Teil der Leute irgendwie vor den Kopf gestoßen und ernüchtert irgendwann mal. Ne? Und
da gebe ich dir vor allem recht, so mit dem Punkt, wo du sagst, mit dem den Namen zu googeln, weil sag mal, wenn du dir so eine Veranstaltung anguckst, ich sag mal, wie viele Sender haben wir eigentlich, die das nur übertragen? 3,5 kann man sagen. Du hast halt eins mit Sauerland und ehemals Sturm, ehemals SES, die sind ja anscheinend da auch raus. Dann hast du den MDR mit den SES-Veranstaltungen und na gut, Sky würde ich jetzt nicht sonderlich zählen und du hast RTL mit Hook und Klitschko. Wenn du dann guckst, weil ich Dominik Bösel kämpft und dann wird immer wieder betont, er ist die Nummer 1 der WBO, Weltrangliste etc. Pipapo.
Ehrlich.
Aber niemand Ehrlich. Gibt dann einen so Dominik Bösel, wie ist die Nummer 1 der Weltrangliste? Dann gibt er halt einen Dominik Bösel und als erstes, was er kriegt, ist er vielleicht die Homepage von SES, dann vielleicht die Seite von ihm selber, wenn er einen hat, und dann kommt auch schon Boxrec. Und dann siehst du auf einmal, wie jetzt, Moment mal, ich dachte, der ist die Nummer 1, warum steht er denn jetzt da auf dieser Liste bei Platz 35? Und dann klickt man sich mal so durch und dann guckt man mal auf den einen Gegner und sieht auf, Moment mal, der ist auf Platz 133. Und dann denkst du so, Moment mal, wenn der jetzt nicht die Nummer 1 ist, wer ist denn dann die Nummer 1? Und dann rechnet man mal wirklich halt 1 und 1 zusammen.
Ja, und es ist widerlich, es ist, was da passiert.
Vor allem, warum boxt die Nummer 1 irgendwo im Nirgendwo?
Ja, und das Schlimme ist ja, dass man sich immer mit diesen Namen schmückt, so, oh, er war auf der Convention und jetzt kämpft er bald gegen Sieger von Kovalev gegen Ward. Niemals! Er wird nicht gegen den kämpfen. Die wissen doch selber, dass die absolut chancenlos sind. Dass es lebensgefährlich ist, für so einen Mann gegen Kovalev anzutreten. Das kann man nicht machen. Das ist unverantwortlich, also hart gesagt. Aber das sind solche Unterschiede. Man schmückt sich mit diesen Namen und erwähnt die. Und es wird einfach nicht kommen. Das ist so ein Schwachsinn. Ne? Und das Die Leute werden einfach so hart für blöd verkauft. So, ne? So, man erwähnt diese Namen und dann denken, ja, der Bösel, der spielt in einer ähnlichen Liga. Nein, Bösel hat ja noch nicht mal ansatzweise irgendwen auf soliden Euro-Level irgendwie geboxt. So, der ist einfach nichts, nicht, der ist okay, der macht sein Ding. Ne? Nichts gegen Dominik Bösel, der ist das, was er ist. Aber dieses Erzählen von irgendwie Weltklasse oder Weltspitze, das tut so weh, das ist so, so dumm einfach nur, das ist so unehrlich, das ich bekomme da wirklich Schmerzen dabei, wenn ich das so sehe. Ne? Also das ist...
Ob es da auch was von Razziffern gibt?
Ja, ich weiß nicht, aber das, sorry, aber ich meine, ich gehe, angenommen, so ein Kampf, Kovalev hat im Ring schon jemanden getötet. Und ich weiß, und ich hätte wirklich schwere Angst um die Gesundheit von Bösel, wenn er gegen so einen Mann kämpft. Das kann man nicht verantworten. Und das sind so Welten von der Qualität. Das ist einfach, wie wenn du irgendwie, weiß was ich, so ein RTL-Nachmittags oder Sat.1 sowas, da gibt es irgendwelche so fake scripted reality Schauspieler, wenn du behauptest, die drehen bald Film zusammen mit Brad Pitt oder so. Das ist ja einfach. Yeah. Oder mit George Clooney oder so. Das wird mega der Hit. Das ist einfach Schwachsinn. Das ist einfach nicht die gleiche Liga. Und das regt mich halt so auf, ne? Dass man so unehrlich ist, so in Deutschland. Und das ist nur noch Verarsche. So, wenn man sich den ganzen Kontext so anguckt, mit Sturm, jetzt diese Sat.1-Übertragung, diese Farce, er selber war gedopt. Jetzt diese Woche war zu Sam Soliman hat geklagt, er war doch nicht positiv getestet. Und das ist alles so eine durchgehende Farce und die ganzen Karolis-Kämpfe.
Genau, da passen wir die News doch direkt mit zusammen, wie du schon gesagt hast. Soliman ist offiziell jetzt laut deutschem Gericht nicht gedopt gewesen. Und der BDB soll nun darüber entscheiden, ob Sturm gedopt war oder nicht.
Ja, dann
was eine schöne, simple Aufgabe ist. Wann war der Kampf? Februar? März?
Ja, natürlich war der nicht so gedopt.
Das heißt, in 2-3 Monaten ist der eh wieder, der hat jetzt vielleicht dann eine Sperre von 2-3 Monaten, den Titel hat er eh zurückgegeben, und dann kann der wieder boxen.
Das ist so, so dermaßen, so hart unseriös.
Es sei denn, Sat.1 macht wirklich, zieht wirklich die Reißleine und sagt so, ihr könnt ja boxen, aber nicht bei uns.
Ja, wäre eigentlich nur die einzig logische und konsequente Entscheidung.
Ich kann mir das allerdings nicht vorstellen, weil irgendwann wird das Ding noch gegen Abraham. Wahrscheinlich kommt, weil sie wissen, damit holen sie immer noch am meisten Geld.
Ja, aber wobei, das Ding ist, dass
der Drops boxt ist gelutscht. Ja, demnächst gegen Robin Krasnicki. Um den WBO-Ausscheidungskampf. Ja. Wie schnell man sich doch wieder in so eine Position bringt, ne?
Ja, das ist doch alles, ja. Aber Robin Krasnicki. Ja, das ist alles so.
Ganz ehrlich, ein Abraham in der heutigen Verfassung, so sicher ist das aber auch nicht, dass der den schlägt.
Ja, ich will diese ganzen Leute eigentlich überhaupt. Ich ertrage das nicht mehr, diese Leute. Dieses Getue, dieses Gehabe, dieses Gerede, das ist einfach. Ich kann das schwierig ertragen. So. Es hat einfach irgendwie nur noch was so von abmelken, so den Rest, der noch da ist. Und dann machen wir hier den Laden dicht. So, das ist einfach so derart offensichtlich. Und so Sat.1 Sicht, wenn da irgendwelche Menschen sitzen, also so aus Menschensicht, dann kann ja die Entscheidung eigentlich nur lauten, hey, das Ding beenden wir hier mit Boxen. Wenn man da so mal eins und eins zusammenzählt, wenn die nicht gerade extrem gut mit irgendwelchen Leuten kennen können oder so, oder ob da irgendwelche persönlichen Beziehungen bestehen, mag sein, dass man dann da nochmal irgendwie reinkommt, aber normalerweise ist das Ding einfach durch, so, ne. Also, diese geringe Wut oder irgendwie andere Berichterstattung von anderen Medien über diese Sache finde ich auch so hart. Was Sat.1 teilweise geboten hat, auch so mit den Urteilen und so, das ist alles so übel gewesen. Und von der, so, soll ruhig zu Ende gehen, das ist mir relativ egal und wäre auch gerechtfertigt.
Und was ich mal gerne einschmeißen möchte in die Runde ist Folgendes, und zwar wird hier die ganze Zeit darüber auch diskutiert, was die Qualität der Boxer in der heutigen Zeit angeht, die bei Sauerland unter Vertrag stehen, da bin ich natürlich bei euch und sage, jawohl, das ist natürlich nicht mehr das, ja, was es vielleicht sein sollte oder was man sich erwünscht, aber meine nächste Frage wäre, war es denn schon mal wirklich wesentlich, ich betone wesentlich, besser als jetzt? Also ich bin immer der Meinung, es war noch nie wirklich gut. Also zumindest nicht das, was ich mir so als Boxfan wirklich wünsche. Also wenn ich so an die Zeit mit Axel Schulz zurückdenke oder vielleicht Henry Maske oder Markus Beyer, ja, jetzt mal um so drei, vier Kandidaten einfach zu nennen. Ganz ehrlich, das waren doch auch nur Figuren, die in der Regel gegen, ja, sagen wir mal, europäische Leute angetreten sind, ja, also auf europäischem Niveau, Euro-Niveau, die Gegner meist besiegen konnten. Aber wenn es dann, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, einfach Markus Beyer, ja, zum Beispiel dann gegen so, eine, ja, so einen Mann wie Kessler ging, dann gingen da auch ganz schnell die Lichter aus. Ne? Und Schulz zum Beispiel war auch nie, waren die Weltmeister zum Beispiel, er hat auch nie einen großen Titel gewonnen, also hat auch seine Big Fights im Endeffekt verloren, genauso wie auch Luan Krasnitschi nie Weltmeister war. Das sind einfach Namen, die auch so vor 5, 6, 7, 8 oder teilweise, wie gesagt, auch schon 20 Jahre zurückliegen, aber das war auch nie wirklich berauschend und ich bin der Meinung einfach, dass sich das bis zum heutigen Tag so auf einem Level bewegt. Wie steht ihr dazu?
Nee, sehe ich nicht so. Beyer war meines Erachtens schon stärker als die Jungs, die jetzt bei bei Sauerland unter Vertrag stehen. Ich meine, er hat seinen Titel immerhin in England gewonnen und auch gegen einige solide Leute ehrlich gewonnen. Und das sollte man irgendwie nicht vergessen. Und ich denke auch so zu Hochzeiten von Sauerland, das war vielleicht so, wo Abraham so Ende seiner Mittelgewichtskarriere, so um Super Six herum, damals hatten die ja Leute wie Alexander Povetkin, Olympiasieger im Schwergewicht, damals verpflichtet. Marco Huck war im Cruisergewicht sehr, sehr aktiv, hatte gefühlt alle 3 Monate geboxt. Man hatte irgendwie Valujev und eine Menge.
Hernandez
und eine Menge. Man hat schon versucht, auch Talente zu verpflichten und die aufzubauen. Da war der Aufbau, schien ja professioneller. Man hatte deutlich mehr Trainer. Im Management hatte man wahrscheinlich auch, gab es ja auch einige Abgänge, die wahrscheinlich nicht ohne waren. Und also das würde ich sagen, war wahrscheinlich so Saulands Hochzeit, weil man ja wirklich mit dem Super Six irgendwie so ein Ding geschaffen hat. Oder zumindest irgendwie wo man mitgemacht hat, was wirklich richtig so in die Weltspitze reinging. So, ne, da, also da mit den richtigen. Das war das einzigste Mal, wo man wirklich mit einem Elite-Boxer oder so wie Ward irgendwie in Berührung kam. Wo man wirklich mal kurzzeitig mit denen, man war da nicht erfolgreich sportlich, aber man hatte zumindest mit ihnen Kontakt. Und man hatte Leute wie Povetkin, die ja damals schon jetzt nicht so schwach waren. Und solche Jungs hat man einfach jetzt nicht mehr unter Vertrag. Ne? Und man versucht auch nichts mehr so. Gefühlt sind da keine Versuche mehr Leute zu verpflichten. Und ja, das ist einfach, es riecht einfach so nach Ende. Und es gab schon auch schon schwierige Zeiten bei Sauerland, damals, wo Ottke. So, in der Ottke-Zeit gab es ja eigentlich nur Sven Ottke, dann gab es so Leute wie René Detweiler, Danilo Häusler und so, das war ähnlich. Aber da hat man zumindest versucht, wieder hochzukommen so und das sehe ich so nicht momentan, dass man da so irgendwie Versuche startet, irgendwie. Dann hat man halt danach Talente verpflichtet und sich international ein bisschen umgeschaut und Leute gefördert. Die Förderung der Jungs, der Aufbau war ganz anders. Also da hat es so wirklich auf den Undercards teilweise echt nette Kämpfe gehabt und die Gegner wurden immer stärker von den Jungs und dieser konsequente Talentaufbau, der wird ja gar nicht mehr betrieben. Also der ist einfach, es wird nur noch hier verwertet, was da ist und dann werden die Lichter, gehen die meines Erachtens aus, weil das Ding ist einfach, fährt vor die Wand. So sehe ich das zumindest.
Ja, das ist vor die Wand, fährt oder gefahren ist eigentlich schon, besser gesagt, gehe ich auch konform und es wird wahrscheinlich auch, wie du schon sagst, ja, Restrampeverwertung noch ein bisschen betrieben, 1, 2, 3 Jahre oder wie auch immer, wie lange, keine Ahnung, kann man jetzt einen Zeitpunkt nennen, auf jeden Fall, solange es möglich ist, wird man natürlich noch verwerten und melken, das ist klar. Was ich gerade noch ansprechen wollte, ist zum Thema Super Six. Das hat sich jetzt gerade so ein bisschen angehört, als wäre man da auch ja, Risiko in Anführungszeichen gegangen. Man muss aber auch ehrlich sagen, wer war denn Ward zu dem Zeitpunkt? Und wer war Dirrell zu dem Zeitpunkt? Und wer war Jermaine Taylor zu dem Zeitpunkt? Nichts. Also Andrade, ja, also Andrade sage ich, Dirrell und Ward waren krasse Außenseiter in der Gruppe damals, die Wettquoten gesehen. Ich glaube 1-9 beide. Ja. Und Taylor war eine sportliche Leiche, kam aus mehreren K.O.-Niederlagen und war sportlich eigentlich wertlos. Wenn man böse ist, muss man das einfach so sehen. Man hat eine sportliche Leiche verpflichtet und zwei, ja, No-Names, natürlich ist es übertrieben. Aber die hatten nichts mit dem zu tun, was sie heute sind, ja, oder was ein Ward heute ist. Das war damals überhaupt noch gar nicht abzusehen. Da hatten alle gesagt, Abraham marschiert da durch und ist mitunter Turnierfavorit, ja. Und was dann dabei rausgekommen ist, hat man dann im Endeffekt gesehen, dass Arthur nämlich mit Weltspitz überhaupt nichts am Hut hat. So, das war damals natürlich nicht abzusehen. Das wusste auch Sauerland wohl nicht, was sie da ja, für ein Risiko gehen. Oder im Endeffekt, ja, haben sie halt ein bisschen sich verspekuliert, sagen wir mal. Ja.
Naja, das ist nicht ganz so krass, weil ich meine, wann hat Sauerland, wann haben heutige Boxer von Sauerland mal irgendwie irgendwo einen Olympiasieger geboxt, die Ward? Nichts. Hat man einen Olympiasieger-Vertrag unter Vertrag zurzeit, wie Povetkin? Nein. Hat man irgendwelche hoffnungsvollen Talente, wo man was raus machen kann unter Vertrag? Nein. So, also ich sehe da jetzt schon Unterschiede.
Ja, natürlich, nicht falsch verstehen. Ich habe ja auch gerade gesagt, ich habe das Wort wesentlich betont, wesentlich besser. Also natürlich sehe ich auch einen Markus Beyer zum Beispiel, will ich gar nicht wissen, was der jetzt zum Beispiel mit dem Abraham gemacht hätte oder so. Ja, nicht K.O. geschlagen, aber den hätte er wahrscheinlich 120 zu 108 ausgeboxt. Ganz klar. Also ich bin auch der Meinung, dass die Jungs besser waren früher, das auf jeden Fall. Aber auch dieses Besser ist eben nicht das, was ich unter Weltklasse verstehe.
Nein.
Die Jungs waren halt natürlich besser, ja klar, aber eben noch lange nicht so gut, dass man sich so als ja, sportlicher Boxfan, sag ich mal, vorm Fernseher so in den Sessel setzt und wirklich jede Sekunde auf den Fernseher starrt, ohne dass man ja vielleicht die Angst haben muss, irgendwas zu verpassen. Ja, so wie früher bei Tyson zum Beispiel, wenn man eingeschaltet hat. Man hat ja wirklich vor dem Fernseher geklebt und hat überhaupt nicht weggeguckt, wenn man Angst hatte. Ja, jederzeit ist eine Sekunde dabei, wo man ja vielleicht den K.O. verpasst oder irgendwas Wichtiges verpasst. So, das hast du in den letzten, noch nie hatte man das. Ich will gar keinen Zeitraum nennen, das hatte man noch nie. Das waren sicherlich mal ein paar bessere dabei auf jeden Fall, aber so die wirkliche Weltspitze, wie zum Beispiel jetzt mal so ein Ward oder was weiß ich, wen auch immer, so einen kleinen Mini-Tyson vielleicht mal, hatte man hier in Deutschland noch nie. Weder als ausländischen Boxer noch als deutschen Boxer. Aber die Qualität der Boxer war immer sehr überschaubar, fand ich. Wenn auch natürlich bessere Zeiten mal da waren, aber so wirklich grandios war das
in meinen Augen noch nie gewesen. Genau, zumindest so bessere Zeiten, wenn man so bedenkt, das Box, Deutschland ist ja einfach so ein Planet für sich, wie auch irgendwo Australien so ein Boxplanet für sich ist zum Beispiel. Aber wenn man so bedenkt, so zu der Hochzeit, wie ich gerade erwähnt habe, so mit Abraham und Hoko und Povetkin und so, das sind zumindest Leute, die dann auf HBO zum Beispiel zumindest mal erwähnt werden. Aber heute ist einfach zum Beispiel, wenn man jetzt so sieht, wer käme in Frage für irgendeinen HBO-Boxer, so als Gegner, da haben die manchmal so eine Liste, wer ist da und da Titelträger, wer wäre sportlich interessant, wird manchmal eingeblendet oder darüber geredet, da ist ja nichts. Ich meine, damals ist man wenigstens mit dieser Spitze, so hatte man gewisse Berührungspunkte. Aber da ist ja momentan ist einfach so.
Sollte nicht Dominik Britsch gegen Ramirez boxen?
Ja, aber ist ja auch kein Sauerland-Boxer. Sollte. Aber Britsch boxt doch jetzt gegen wen? Boxt doch gegen. Ja, da war doch irgendwas. Ja, aber das ist ja auch nur Adresseverwertung, ne? Der kämpft jetzt gegen Julio César Chavez, Dominik Britsch. Passt doch, oder?
Okay. Immerhin.
Auch nicht schlecht, ja, kann man machen. Ja, es ist auf jeden Fall auch in einem Tiefpunkt angekommen. Ich denke, da kann man sich drauf einigen, ne? So, das ist
ja
definitiv
der Fall. Nein, das Schlimme ist halt, dass damals, Sauerland war ja schon mal so am Scheideweg damals, so, wo einfach Ottke gewinnen musste um jeden Preis, weil sonst nichts da war. Ist Sauerland einfach jetzt in so einem Punkt, wo man halt nichts mehr versucht, gefühlt. Da ist nicht mal der Versuch, irgendwen irgendwo aufzubauen. extrem falsche Personalentscheidungen, finde ich, sind getroffen worden. So, da ist einfach Ebbe. Brutale Ebbe. Und das kann nicht mehr lange gut gehen, so gefühlt. Es ist einfach traurig. Und einfach vorbei.
Okay, wobei man vielleicht auch dazu sagen muss, sind die Möglichkeiten gar nicht so wirklich da. Eben wurde auch angesprochen hier von unserem, ja, sagen wir mal, Boxexperten in der Runde, dass ja, früher, sag ich mal, so vor, ja, sagen wir mal 20 Jahren, wurden, wie gesagt, viele Jugendboxer, sag ich mal, hat man versucht hochzubringen. Man hat ist hingegangen, hat die Gegner immer stets gesteigert. Man hat wirklich ja, Jugendförderung betrieben, so in den eigenen Reihen. Das war, sag ich mal, ein Konzept, was man erkennen konnte. So, gut, inwieweit das erfolgreich war, will ich jetzt nicht beurteilen. Ich sage, es war auf jeden Fall erfolgreicher als das, was wir heute sehen, ja, aber auch nicht so das, was ich mir halt von der Qualität erwünsche im deutschen Fernsehen. Dann ist man hingegangen, okay, dann ist einem so die, ja, man hat den Eindruck, der Sport ist ein bisschen gestorben in den letzten Jahren. Dann ist man hingegangen, hat, wie du eben schon gesagt hast, so versucht, die ausländischen Boxer mehr in die, mehr in den Fokus zu rücken, hat Povetkin verpflichtet, hat Walue verpflichtet und ja, viele andere auch. Zum Beispiel Abraham sind ja auch keine wirklichen deutschen Boxer, Hook. Ja, da hat man solche Leute eben geholt, ja, die man kriegen konnte, aber ja, so erweitert halt Deutsch, ne? Aber du weißt, was ich meine. So, und jetzt ist man halt an einem Punkt angekommen, wo man sagt, die Talente in Deutschland sind einfach auch nicht mehr da. Ja, das hat man jetzt bei den Olympiaden auch gesehen oder zumindest sehr begrenzt.
Naja, so. Das ist so auch nicht richtig, aber okay.
Ja, zumindest sagen wir mal, es gibt nicht mehr wirklich so viele hoffnungsvolle Talente wie vielleicht vor 20 Jahren. Ich will damit nur meinen, der Kreis ist kleiner geworden. Ja, so, es ist weniger Qualität, denke ich mal, einfach da als noch früher. Ich meine, es wurden ja auch ein paar verpflichtet. Ein paar Leute sind ja auch gekommen in den letzten Jahren, aber es ist nie aus denen irgendwas geworden.
Ne, schon. Ich meine, so Leute wie Hoko oder Abraham hat man schon aufgebaut, ne? Und
ja,
so gewisse Erfolge erzielt. Ne? Also, so Hook hat schon eine Menge erreicht im Cruisergewicht zum Beispiel. Ne? Das ist ja nicht von der
in Anbetracht dessen, was er eigentlich imstande ist zu leisten.
Genau. Und
ja, das ist richtig. Das
Abraham genauso. Und man hat wenigstens sowas versucht, aber diese Versuche sehe ich gar nicht mehr. Dass man wirklich schlaut, aus welchen Jungs kann ich was machen? Es gibt auch sicher im Amateurbereich Leute, die, wenn man die professionell trainieren würde, wenn man die bezahlen würde, wenn die professionell arbeiten würden und wenn man die wirklich formen würde, wo man sicherlich was rausmachen kann. Da wirst du keinen neuen Pac-Man rausmachen können, aber vielleicht einen neuen Hook oder einen neuen Abraham. Aber das sehe ich so nicht. Und
ja, okay, aber sowas hat ja immer Hintergründe. Wenn wir über diese Personalien sprechen, müssen wir auch die Hintergründe vielleicht versuchen zu analysieren. Was denkst du denn, woran das liegt? Warum versucht denn Sauerland, sage ich mal, nicht mehr einen solchen Weg einzuschlagen, der möglicherweise noch Erfolg bringen könnte? Warum macht man diese Resteverwertung in Anführungszeichen? Wieso geht man diesen Weg? Was denkst du, woran das liegen könnte?
Ja, weil die Erträge geringer sind, weil man weniger Geld einnimmt, so als früher, zu ID-Zeiten wahrscheinlich. Der Zuschauerzuspruch wird auch nicht mehr so sein, wie er mal war. Natürlich, das sind einige Punkte. Wilfried Sauerland wird nicht jünger. Im Management von Sauerland gab es ja auch einige Veränderungen. Und das sind alles so die Gründe, warum man das nicht mehr macht. Und ich denke, die sind vielleicht auch irgendwann einfach müde geworden oder betriebsblind oder ich weiß es nicht. Das ist einfach, ja, ich meine, das ist einfach, sieht für mich da nicht gut aus. So. Und ich sehe halt diese Versuche nicht, dass man da irgendwie was versucht noch zu reißen.
Ja, ich denke, das ist schon richtig, was du sagst. Klar, dass man da das nicht versucht, denke ich auch. Nur, wie gesagt, stelle ich mir die Frage, warum. Das ist das natürlich schon eine halbe Antwort auf die Frage gegeben. Klar, möglicherweise weniger finanzielle Möglichkeiten ist sicherlich ein Aspekt, wobei man vielleicht auch und du sagen,
hast, genau, ja. Du hast überhaupt gar keine Planungssicherheit. Also bei der LG hast du ja einen Vertrag gehabt von x Jahren und da weiß man, ah, da können wir, haben wir Zeit, was aufzubauen, vielleicht wen zu fördern oder so. Aber wenn du jetzt liest, dass der Vertrag nur bis April jetzt geht, es ist halt auch kein Zeitfenster, in dem es sich lohnt. Und wenn die dann den Vertrag vielleicht verlängern, dann vielleicht für ein, vielleicht 2 Jahre. Aber auch das ist kein Zeitfenster, wo es sich lohnt, da irgendwie groß Talententwicklung zu betreiben. Ne?
So, das ist gerade der Punkt, den ich ansprechen wollte, bevor du redest. Das genau, das Thema TV-Verträge, genau. Das ist ein interessanter Punkt. Ich denke auch, dass man einfach, ich sag mal so, wenn man ehrlich ist, jeder von uns, der ein Unternehmen hätte oder vielleicht sogar hat, würde doch auch nur so, sag ich mal, kalkulieren, ja, wie es, sag ich mal, so, wo man das meiste halt noch rausholen kann, ja, und ich denke, der Weg, den Sauerland momentan einschlägt, ist für Sauerland immer noch der Weg, der am meisten, wenn auch vielleicht nur kurzfristig gedacht, das meiste Geld einbringt, ja? Und ich denke, diese Wiederverwertung, in Anführungszeichen, ist ein böses Wort eigentlich, aber trifft es, denke ich mal, ganz gut, bringt schon noch auf jeden Fall genügend Geld in die Kasse ein. Das, die Ansetzungen, die man da teilweise gemacht hat oder macht auch noch, sind, sage ich mal, für das Niveau, was da ist, schon akzeptabel. Ich denke an Tyrone Zorc zum Beispiel jetzt seinen nächsten Kampf gegen die Karolis. Was will man noch anderes machen? Das ist ein, ja, vielleicht ein Kampf so auf Top 30 Level der Welt, vielleicht Top 40, Top 30, Top 40, so realistisch gesehen, da gehören beide Boxer vielleicht hin, ist ein ausgeglichener Fight. Das werden bestimmt genug Leute angucken, denke ich mal. Also ich bin auch ehrlich, ich werde den Fight auch schauen, ist es auch vom Niveau her, denke ich mal, kein WM-Fight. Natürlich, das stört mich auch, das stört uns alle wahrscheinlich, dass es ein WM-Kampf ist, aber so generell ist das ein ausgeglichener Fight, war im ersten auch so, ziemlich offen. Und warum soll man sich sowas nicht anschauen? Also man macht schon noch Dinge, die, ja, die Geld bringen und die sportlich auch, ich finde, okay sind. Also was momentan passiert, ist sportlich absolut okay. Abraham gegen Krasniqi ist da auch ein Duell, was momentan ziemlich auf Augenhöhe stattfindet, oder? Also ich sehe die Ansetzungen, sehe ich eigentlich ganz positiv momentan. Also ich finde das nicht schlecht, was da passiert. Nur sicherlich muss man natürlich immer dazu sagen, wird immer vieles dann als Highlight-Kampf verkauft, ne? als Mega-Fight oder sowas, als WM-Kampf, obwohl das natürlich keiner ist. Wenn man das jetzt mal außen vor lässt, finde ich die Ansetzung eigentlich immer relativ interessant. Also man weiß bei den Sat.1-Veranstaltungen eigentlich so etwa nie unbedingt, wer da als Sieger aus dem Kampf geht. Auch so Schudinov gegen Sturm war doch ein guter Fight, kann man noch nichts gegen sagen eigentlich. Also das ist jetzt nicht schlecht. Das habe ich da teilweise früher viel schlechter gesehen, ja, bei ARD und ZDF. Da hatte man wirklich im Endeffekt nur Leute eingekauft, wo man immer vorher wusste schon so, okay, das endet so und so. Ne?
Ja, aber insgesamt war die Qualität der Kämpfe dort höher und der Undercards massiv höher. Da hatte man wirklich Leute auf der Undercard, wo man wirklich wusste oder gesehen hat, das sind Leute, die sind auf dem Talentlevel. Da geht was voran. Oder bei Universum gab es teilweise auf der Undercard unfassbare Kämpfe zu sehen. Um Titel, das war der Wahnsinn. So Leute, die man regelrecht versteckt hat auf der Undercard.
Bei Universum gab es aber auch eine Menge Schrott. Das musst du aber auch dazu sagen.
Keine Frage. Natürlich, natürlich. Aber es
also das klang jetzt gerade so, als hättest du da so oft Perlen der Boxgeschichte gesehen. Das ist ja jetzt so auch nicht.
Ja, nee.
Ich wollte auch gerade Beispiele hören. Also ich bin jetzt gerade selbst am Nachdenken jetzt, seitdem er das gerade erwähnt hat. Und ich weiß jetzt gar nicht so wirklich, in welchen Top-Highlight-Kampf ich mich da auf einer anderen Karte dann erinnern wollen würde. Könntest du Beispiele nennen, vielleicht 2, 3 Stück, damit ich
auch selbstverständlich.
Was... Danke.
Selbstverständlich. Bitte sortiert nach Wichtigkeit.
Ja, ist klar. Beispielsweise ein Golovkin hat man versteckt. Es gab Kämpfe. Wladimir Sidorenko, sicherlich in seiner guten Zeit ein Weltklasse-Mann, den man auch regelrecht versteckt hat. Man hat Marcos René Maidana. Dieser Mann hat, ich suche es euch raus. So, ja, das ist wirklich krass. Das ist ein ganz krasses Beispiel. Sekunde, ich hab's gleich. Der hat mal auf einer Undercard gekämpft. Und zwar bei folgendem Event. So. Zack. Da haben wir es. Bei zum Beispiel Chagall gegen Carl Davis Drummond. Der Kampf kam im Fernsehen. Und auf der Undercard Maidana gegen Kotelnik. Was ein Kampf irgendwie schon irgendwie auf Weltniveau war. Und das ist halt so ein Ding. Da wurde damals Boitsov gegen Israel Carlos Garcia und Chagall gegen Carl Davis Drummond. Das waren wichtigere Kämpfe fürs deutsche Fernsehen als Kotelnik gegen Maidana. So. Und also Sidorenko ist Golovkin, Maidana, das sind natürlich alles so Leute, die mehr oder weniger auf der Undercard teilweise von irgendwie von Kentian oder sowas zu sehen waren. Ne? Und das ist halt Wahnsinn. Das ist einfach, das ist purer Wahnsinn, was da so alles passiert ist. Und das ist, da war bei Universum an Talentlevel so unfassbar viel mehr vorhanden. Das war Wahnsinn, was die teilweise unter Vertrag hatten. Und an Boxern, da kann Sauerland nur von träumen heutzutage. Das sind Welten.
Ja, im Vergleich zu heute natürlich schon durchaus, klar, sind das ja, Welten, weiß ich nicht. Es ist auch, ich sag mal, so eine größere Menge an gleichwertigen Boxern im Stall gewesen, sag ich mal. Sidorenko, durchaus ein guter Mann, ja, vielleicht sogar, ja, Weltniveau, schon, ja, schon erweiterte Weltspitze.
Na, Weltklasse-Mann. Also kein Elite-Kämpfer, aber ein Weltklasse-Mann. Das
ja,
okay, schon
okay. Ja, in der Kategorie, ja genau, unter Elite anzusehen. Genau, ja, ja, so erweiterte.
Elite
ja.
Sind halt so für mich, sind halt die Golovkins heute oder Wards oder Pac-Man. Das sind so die Elite-Kämpfer.
Genau, nur leider halt in der Gewichtsklasse auch vertreten, wo halt der Zuschauer, sag ich mal, ja, er nicht so den Fokus drauf richtet.
Ja, klar. Ja,
machen wir mal, sagen wir es mal so. Da hast du einen Kotelnik gehabt, den du gerade angesprochen hast. Ja. Auch so ein Typ, der war schon gut, auf jeden Fall. Aber wenn es dann gegen ja, die Weltklasse-Leute ging, hat er halt auch seine Fights verloren. Ne? So,
ja, aber auch erst Richtung Karriereende, ne?
Ja, gut, aber vorher hat er natürlich auch nicht, dann nimm ja einen Weltklasse-Mann, den er dann geschlagen hat. Das, da ist dann auch wahrscheinlich kaum fündig bei Kotelnik.
Ja, solide Leute auf jeden Fall. Also,
solide, ja, ja, natürlich.
Ja, ja. Aber da waren die Gegner auf der Undercard verhältnismäßig stärker als die des Hauptkampfes.
Ja, absolut. Wie gesagt, da bin ich auch konform im Vergleich zu heute definitiv. Nur, wie gesagt, würde ich auch sagen, die stärkste Zeit, die du gerade angesprochen hast, war wahrscheinlich schon die von Sauerland mit diesen ganzen genannten Boxern. Aber selbst diese Zeit würde ich als nicht unbedingt spektakulär bezeichnen.
Nee,
ja?
Also, nee, sag mal, aber schon aufregender.
Ja, genau. Aufregender, besser auf jeden Fall. Aber man darf halt,
sag wenn man so Ende Universum-Zeit sieht, wo dann Sauerland stand, wo da Universum war, was die an Jungs und an Talente unter Vertrag hatten, irre viel. Und was da heute in Deutschland so zu Hause ist, das sind so extreme Welten. Das ist ein solcher riesiger.
Plus dann nochmal die Resteverwertung, die sie bei Universum gemacht haben. Boitsov, Aslan, Kulkai, Brämer,
ja.
Alles ehemalige Universum-Boxer.
Ja.
Ja gut, ich denke natürlich, das liegt dann im Endeffekt schon am finanziellen Spielraum auch. Ne? Ich sag mal so, wenn du ein Budget von 20 Millionen hast und hast dann irgendwann nur noch ein Budget von 10 Millionen, dann hast du halt auch nur noch die Hälfte deiner verfügbaren Möglichkeiten. Und ich denke mal, so kann man das in etwa auch beziffern, das Ganze. Wenn du nur noch die Hälfte deiner Möglichkeiten hast, hast du auch im Endeffekt nur noch die Hälfte deines Kaders zur Verfügung und dementsprechend auch nur noch die Hälfte deiner Chancen, möglicherweise mal jemanden rauszubringen, der ja, als Cash-Cow dienen kann, ja, der wirklich gerne im Fernsehen gesehen wird, den man gut vermarkten kann, gut verkaufen kann, der spektakulär boxt, der erfolgreich boxt, der vielleicht auch auf Weltklassenniveau ist. Und dementsprechend ja, hast du dann vielleicht, wenn du weniger Möglichkeiten hast, eben auch ein bisschen so die, sag mal, ich will nicht sagen Arschkarte gezogen, aber es ist einfach die Chance immer geringer, dass du erfolgreich bist. Und jetzt hast du halt wirklich vielleicht mal, ja, ein bisschen Pech gehabt auch in den oder mit den Leuten, die du verpflichtet hast. Ja,
was heißt Pech? Ist einfach auch da ist auch vielleicht auch nicht mehr so die Kompetenz vorhanden, weil, wie gesagt, die Leute gehen nur noch bei Sauerland. Trainer gehen, im Management gehen extrem wichtige Leute. Da sind, weiß ich nicht, ob die Saulands selber so eine Weitsicht haben, was Verpflichtung angeht.
Ja, die hatten sie ja mal gehabt, da wo die Möglichkeiten auch höher waren. Ich denke schon, dass das ein kompetenter, sagen wir mal, ja, kompetenter Boxstall war über die Jahre. Also die Möglichkeiten, die da waren, wurden, denke ich, schon optimal genutzt. Auch jetzt muss man ja sehen, das, was da ist, wird ja schon noch optimal, sag ich mal, verwendet. Ja, also auch wenn man zum Beispiel sieht, du hast noch einen Tyrone Zeuge jetzt zum Beispiel. Was willst du mit diesem Jungen eigentlich großartig anstellen? Ja, und wenn man dann sieht, die haben einen Weg gefunden,
ja,
irgendwie den zu so einem WM-Kampf möglicherweise sogar zum WM-Titel zu bringen, dann ist das schon, muss man sagen, Chapeau, ist eine große Leistung, weil in meinen Augen Tyrone Zeuge ist vielleicht nicht mal Euro-Level, ja, oder vielleicht gerade so. Und wenn du das schaffst, halt als Manager so den zu nehmen, auch wenn, ja, wie gesagt, WM-Kampf, ich will das gar nicht in den Mund nehmen, das Wort, ja, das tut mir weh, wenn man Tyrone Zeuge den Namen nennt und dann gleichzeitig in dem Bezug dann einen WM-Kampf erwähnt, das ist natürlich böse, aber gut, es ist nun mal auf dem Papier so und dann macht Sauerland schon, wenn man bedenkt, wie wenig da noch möglich oder wie viel gerade im Kader ist, aus den Möglichkeiten holen die halt immer noch so das Beste raus und im Endeffekt verdienen die bestimmt immer noch ein paar gute Euros mit dem momentan verfügbaren Material, was halt nicht wirklich wirklich qualitativ hochwertig ist. Ne?
Ja, genau. Das ist, was ich meinte, einfach nur noch abernten, was da ist, so den Vertrag Exakt. Erfüllen. Ja. Die müssen so und so viel wahrscheinlich WM-Kämpfe liefern. Das machen sie auf welchem Weg auch immer. Ne? Und das tun sie, ja, aber das ist nur noch so ein Abgeernte der Reste, die da sind. So, das ist einfach...
Absolut, ja. Als Fan ist man da halt nur enttäuscht und überlegt sich vielleicht überhaupt, ob man da noch einschaltet. Ne? Klar, sicherlich.
Ja, Kahlschlag. Ja, ja. Sagen wir mal, was ist das? Abernten und fertig. Da wird aber nichts Neues gepflanzt, sodass dieser Boden nochmal oder dieser Acker nochmal bestellt werden kann.
Nee, das ist so wie, wenn du weißt, dass ich um 4 Uhr nachts nüchtern auf eine Ü40-Party gehst, um da irgendwie irgendwas abzuschleppen. So, dann wirst du wahrscheinlich erfolgreich sein. So, ne? Aber das ist halt nur noch so Reste F. oder Reste verwerten hier, was hier betrieben wird. Ne? So fühlt sich das für mich an.
Ja, ist es ja auch, na klar, das ist, denke ich, auch kein Geheimnis. Nur die Frage, die sich mir halt stellt, immer, ich bin jemand, der guckt gerne hinter die Kulissen und möchte dann schon die Tatsachen wissen, weil ich sag mal, so ein erfolgreicher Boxstall, der es über die Jahre ja schon durchaus in Deutschland war, mit Ausreißern sogar nach oben, ja, wenn man das Super Six Turnier, wie eben gesagt hat, mal erwähnt, wo man sogar vielleicht auf Weltniveau ging, dann ist das schon traurig mit anzusehen, da möchte man schon natürlich wissen, als Fan auch, woran liegt das, ne? Und ich denke schon, wie gesagt, eben angesprochen, dass das da an den finanziellen Möglichkeiten liegen muss, weil die Kompetenz, sag ich mal, von den Leuten ist ja nicht, oder wird ja nicht mit den Jahren plötzlich kleiner. Ich denke, die wird ja so noch größer, umso länger du in der Szene bist, umso mehr Takt hast, umso mehr Möglichkeiten hast in der Regel.
Ja, auch. Aber wie lange?
Es muss schon am finanziellen liegen.
Ja, aber wie viel macht denn der Wilfried Sauerland da noch selber? Der lebt doch in Südafrika. Ja, nicht, machen dann nicht die Söhne größtenteils?
Ja, natürlich, klar, aber ich sag mal, so die Tipps gibt er doch immer noch. Der ist da immer noch im Hintergrund bestimmt jemand, der schon die Strippen zieht. Natürlich so vielleicht eine graue nicht mehr Eminenz. So. Ja, er ist nicht mehr die ausführende Hand vielleicht, ne? Aber ich denke schon, dass das noch so größtenteils auf seine Kappe geht. Nur der Sohn führt es dann wahrscheinlich aus, ja.
Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist ja auch alles okay, dass man das verwertet und sowas da ist. Das ist ja alles cool. Das kann man ja machen. Ne? Das ist ja nicht unbedingt das, was ich kritisiere, aber es ist halt so gefühlt, wie es ist. Es ist so Resterampe und Reste verwerten. Nur dass dieses Nicht-Versuchen von Dingen, so, wir keine neuen Trainer, man versucht nicht mal irgendwelche Jungs irgendwie aufzubauen oder so. Das ist alles. Alles so, dass es einfach nur noch abgeerntet wird. So, ne? Und das aus kaufmännischer Sicht macht es absolut Sinn, aber.
Ja, siehst du doch auch bei den England-Verpflichtungen, die gemacht haben.
Ja.
David Price, da war nach dem Thompson-Kampf klar, dem fehlt die Psyche und die Härte für die Spitze. Dann haben hat er dann auch so diese üble Laufkundschaft geboxt. Und dann sollte der gegen Tepa boxen. Und dann hat er der Tepa mal ein bisschen Druck gemacht, mal zugelangt. Und dann sagt er dann da, wie vom Baum mir wie gefällt. Oder George Groves, der hat auch so mal ein paar Schlachten hinter sich. So. Aber irgendwie hat es bis jetzt immer noch nicht geschafft, einen Weltmeistertitel zu erlegen. Selbst gegen Badu Jack hat das nicht geschafft. So. Aber du hast ihn wenigstens mal in die Position für einen Weltmeisterschaftskampf gebracht und dafür gibt's ja auch Geld.
Ja, aber wo die beiden verpflichten, dann standen die relativ gut da und waren bestimmt auch nicht unbedingt billig. Nur das sind halt auch Leute gewesen, die okay waren. Keine Frage.
Ja, also Groves auf jeden Fall.
Nur du musst halt irgendwie, aus so strategischer Sicht, musst du halt dann das Maximale an Talent in deinen Stall packen. Und das wird halt gar nicht getan. Und nicht mal versucht.
Gut, wenn du jemanden hast, der Talent hat, das weiß der meistens wahrscheinlich selber auch, der sagt sich, warum soll ich jetzt hier für euch für 200.000 Euro nach Deutschland gehen, wenn ich für 900.000 nach Russland kann.
Ja, oder England. Ich glaube nicht, dass so jemand wie Golovkin zu 200.000 Euro nach Universumszeit Nein gesagt hätte. Das ist so, also die Weitsicht fehlt mir einfach so. Ne? Die ist halt natürlich durch die Situation auch nicht mehr so vorhanden, aber zumindest, dass man mal irgendwie was versucht, was Ungewöhnliches, was Neues, aber das sehe ich so nicht.
Ja gut, man hat natürlich auch nicht die, das ist das Problem, diese Detailinformationen, die man vielleicht braucht. Man weiß nicht, wie sind solche TV-Verträge genau gestrickt, was für Bedingungen sind in den Verträgen drinstehen. Du weißt halt zu wenig, sag ich mal, um dir dann eine ganz klare Meinung machen
das ist richtig,
können. Das ist halt das Problem. Wir können natürlich von außen stehen.
Errol Shelon holt sich Adrian Granat. Der Typ ist talentierter als alles, was also ist jetzt kein Wundertalent, aber der ist immer nicht, der ist ja Talent da. Meinst du, Sauerland wäre nicht in der Lage gewesen, ihn zu verpflichten?
Ja, nur ganz ehrlich.
Es ist halt kein Wille da.
Es ist natürlich auch, ja, ich sehe das teilweise natürlich auch so. Trotzdem sehe ich halt auch, wie gesagt, in so einem Granat auch nicht mehr als das, was ich jetzt im Mittel- oder Supermittelgewicht, wo auch immer, dann zum Beispiel jetzt in einem Tyron Zeuge sehe oder sowas, das wird auch nicht zu mehr reichen für einen Granat. Also den kannst du vielleicht, wenn du das geschickt anstellst, mal WM-Kampf irgendeinen, aber auch wahrscheinlich höchstens einen Vakanten oder sowas drin wiedersehen. Vielleicht schaffst du das, ja, aber den wird er dann auch nicht gewinnen. Das sind also so Leute, die sind perspektivisch auch nicht, weiß ich nicht, das wird nicht reichen, ganz einfach, um daraus eine große Nummer zu machen. Ich denke, man muss auch, wenn man irgendwas beginnt, wenn man irgendwo investiert, dann muss man auch in irgendwas investieren, wo man wirklich von überzeugt ist, ja, und das kannst du momentan bei solchen Leuten auch nicht sein. Ist ja klar, Granat hätte er holen können, aber ganz ehrlich.
Ist ja auch nur so ein weit hergeholtes Beispiel.
Ja, aber auch so allgemein. Das der Markt ist einfach auch, tot.
So. Genau, nein, weiß ich gar nicht. Das wird immer so gesagt, aber.
Weil in England muss man so sagen, England, USA, Russland, das sind doch momentan so die hauptführenden Länder in Sachen Boxen und die werfen dann halt auch mit viel mehr Budget und mit viel mehr finanziellen Möglichkeiten um sich, ja, als das dann vielleicht noch ein Sauerland hier zur Verfügung hat. Du hast halt nicht mehr die Möglichkeiten, außer solche Durchschnittsleute vielleicht auch zu holen. Povetkin und sowas,
den hat man mit Sicherheit auch. Vor allen Dingen nicht, solche Leute zu holen. Natürlich, russischer Olympiasieger ist nicht billig, aber es muss ja auch kein Olympiasieger sein. Es kann ja auch irgendwo einer aus irgendwo anders her sein, den man halt aufbaut. Nur das versucht, das wird nicht mal versucht. Es ist auch nicht mal unfassbar teuer, sondern es wird einfach nicht mal mehr versucht. Und das finde ich einfach so das Traurige.
Ja, gut, da will ich dir nicht widersprechen. Ja, das ist schon so, stimmt. Versucht hat man in letzter Zeit wirklich gar nichts mehr, ja, das stimmt. Ja gut, das wird dann, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich auch an den Verträgen liegen, ne? Weil man da wahrscheinlich irgendwie auch weiß, dass der Zug wohl wahrscheinlich in nächster Zeit abgefahren ist. Und dementsprechend man dann auch gar nichts mehr aufbauen muss, weil man es gar nicht mehr dann verwenden kann. Ich denke, das wird damit zusammenhängen. Die sind ja auch nicht blöd. Das sind schon Leute, die sind Jahre im Boxgeschäft, die natürlich wissen schon, was sie da machen. Und ich denke, das hat einfach mit den Verträgen zu tun. Und man weiß einfach, wie lange man noch woran gebunden ist, wie lange man noch liefern muss und was man für Leute einfach noch braucht, so für die nächste Zeit. Ja, ich will jetzt keinen Zeitrahmen nennen, aber die wissen schon, was sie da machen. Aber für den Fan ist es natürlich Ja, bedauerlich. Und wenn man ein bisschen Ahnung hat von der Szene und dann muss man schon sagen, ist das, ja, könnte man fast ein paar Tränen vergießen, ne?
Oh, das gar nicht mal. Also ich will es auch nicht extrem vermissen so, aber das ist halt irgendwie. Ich denke, man hätte viele Dinge wahrscheinlich besser machen können.
Ja, absolut, ja. Ja, man merkt sich
Hätte,
ja
hätte,
schon, sage ich mal,
Fahrradkette. Genau.
als Box-Fan in Deutschland, zumindest noch mal so eine Zeit, wie sie da war, ne, unter wo Wettgen und die ganzen genannten eben so
Ja, das
im
sehe ich gar
Kader
nicht
waren. Das
mehr.
war schon, nein, aber man wünscht sich das ja, also generell noch mal so eine Zeit. Ich fand das damals eigentlich, ich weiß nicht, ich war damit weder zufrieden noch unzufrieden. Ich fand es einfach okay. Ich habe mir das angeguckt. Ich hatte meine Abendunterhaltung und es waren teilweise auch sehr gute Ansetzungen dabei, muss man ehrlich sein. Vielleicht hat man das auch ein bisschen, ja, vielleicht zu wenig gewürdigt. Ich weiß nicht, wenn man es mit der heutigen Zeit vergleicht, da war es wirklich vielleicht die Primetime, ne? Muss man sagen. Auch wenn man das
Ja.
damals gar nicht so wirklich gesehen hat oder sehen wollte. Man dachte, es ist okay, ja, man hat ab und zu eine gute Card gehabt, man war zufrieden, aber damals hat man ja auch nicht gesagt, oh, wie geil, was hat Sauerland hier für super Leute so im Team. Da hat man halt ein paar gute gehabt und wie man sich angeguckt hat, aber so wirklich, ja, sagen wir mal, im Hype war man ja damals auch nicht, oder?
Nein, nein, aber es war interessanter. Für einen Boxzuschauer, was man hier
Ja
so
klar,
bei
absolut.
Sauland und auch bei Universum so an, vor allen Dingen bei Universum an Talenten sich geangelt hat, das war irgendwie schon interessanter und wenn man die Jungs boxen hat sehen, man hat schon gesehen, dass da einfach mehr boxerische Substanz vorhanden war, als es heute vorhanden ist. Ja.
Das denke ich, kann man auch so stehen lassen, ja.
Zu viele, zu schlechte Entscheidungen und skurrile Dinge, die Leute verärgern. Und ich denke mal, mit Sponsoren hat man es ja auch nicht unbedingt leichter, wenn die so sehen, was an Urteilen passiert, was so um den Ring herum passiert, wie die Berichterstattung ist, was es für eine Masse an Dopingfällen gibt. Und das tut alles dem Sport nicht gut. Ne? Und das trägt alles so zum Niedergang der Szene so momentan extrem bei. Und ich sehe auch nicht, wie man das irgendwie momentan groß stoppen könnte. Es wird jetzt, denke ich, erstmal eine Zeit geben, wo sie erstmal so vor sich hin dümpeln, ne? Das ganze Geschäft. Also es wird halt diese innerdeutschen Sachen geben und so Leute, die sich ihre Rekorde aufblähen. Aber sobald es dann wieder gegen Richtung Euro-Level geht, wird die Luft halt für die allermeisten natürlich wieder dünn und sie werden wieder verlieren.
Und wie siehst du dann, sage ich mal, jetzt die Zukunft, sagen wir mal, wenn man einen Zeitraum nennt, sagen wir mal so auf die nächsten 7 Jahre, was siehst du da auf uns zukommen? Also ich denke mal, klar, 1, 2, 3 Jahre Resteverwertung, aber was kommt dann danach? Siehst du Sauerland sterben? Siehst du die komplett verschwinden oder siehst du sie sich dann doch nochmal irgendwann neu formieren, möglicherweise ja, mit einem anderen TV-Vertrag, wenn ja, vielleicht wo? Hast du da
Vielleicht auf
vielleicht ein
der
paar
Kranger
Infos?
Kirmes.
Ja, da gibt es so Boxbuden und so, ne?
Zum Beispiel.
Nein, das ist schwierig. Ich denke, wir sehen aktuell, das ist halt so ein langsamer Tod momentan und ja. Den Weg gehen wir momentan und ich sehe jetzt so nichts, was das Ding irgendwie das Ruder umwerfen könnte. Ich
Also
sehe
du
da
siehst,
nichts.
sage ich mal, den Sport zumindest hier im Land akut so in den nächsten, sagen wir mal, 3, 4 Jahren, wenn auch Abraham und Bremer dann verschwunden sind, dann komplett absterben.
Ja, also zumindest das Profiboxen wird wieder so auf das Level zurückfahren, was es so in den 80ern, so denke ich, auf diesem Level wird es so vielleicht
Wobei in den
wieder
80ern
sein.
hat sie wenigstens noch einen Weltmeister.
Ja, aber es wird auf jeden Fall keine schönen Zeiten so. Es wird schwierig werden, weil welcher Junge soll denn nochmal irgendwo irgendwas reißen? Also,
Ohne Connections.
ja, ich meine, es gibt immer, wenn sie, es ist immer möglich, dass irgendwo ein Supertalent sich entwickelt oder so. Dann wird wieder was gehen und dann könnte wieder so ein Hype entstehen, aus dem wieder was Größeres erwächst, so, ne? Und so ein Talent kann auch mal, ich will nicht sagen, aus dem Nichts kommen, aber es kann halt mal kommen. Es kann passieren. Das Talent kann dann irgendwo vielleicht in Amerika oder in England oder so durchstarten, aber es ist ja möglich. Und dass dann wieder so das Interesse steigt am Sport. Aber so, du hast halt auch noch die ganze UFC-Konkurrenz und ja, es wird nicht einfacher. Und alle großen Bewegungstalente werden eh und athletischen Talente werden eh wahrscheinlich den Boxsport in Deutschland tendenziell eher meiden. Genauso wie es eigentlich auch in den USA sicherlich der Fall ist. Und von daher sieht man da einfach auch irgendwo einen gewissen Niedergang zu der ganzen Szene. Also in Deutschland krass, aber in den USA ist es ja auch nicht großartig anders. Einzig so ein bisschen boomt es gefühlt noch in England, aber sonst ist Boxen irgendwie weltweit tendenziell eher auf dem absteigenden Ast.
Ja, leider kann man nicht viel hinzufügen, ja.
Trotzdem hast du aber immer noch die Osteuropäer bei den Amateurspielen immer noch vorne. Also anscheinend findet trotzdem da noch eine Förderung statt.
Ja, klar. In Osteuropa, in England auf jeden Fall. In den USA auch noch, aber das ist die Talentfülle und Dichte auch. Wenn du guckst bei BoxRec, schau doch mal BoxRec, wenn du Pound für Pound gewichtsklassenübergreifend schaust, wie viele Amerikaner sind da in den Top 50?
Gib mir eine Sekunde, ich guck nach. Eins, zwei. Von was hast du jetzt geredet? Top 10
Top
oder?
50, das sind 13 Leute, ne? In den
Gut,
Top
das kann jetzt
50.
natürlich sein. Ich habe jetzt nur. Also ich habe hier drin Terence Crawford, Keith Thurman,
Ja,
dann auf 11, 12 Garcia und Porter.
aber die aufregende Talentdichte wird in den USA auch ist auch relativ dünn, ne? Also so viele geile Talente gibt es da auch nicht, wo man denkt, ey, das ist ein Typ, der die Massen begeistern könnte, so in Zukunft. Da ist so viel nicht da.
Das stimmt.
Ich
Ja,
meine,
allgemein, also kaum noch
ja.
Typen, ne, in der Boxszene so.
Ja, es entwickeln sich natürlich immer und immer die Besten noch raus von dem, was da ist und so. Da baut man irgendwas raus, aber im Großen und Ganzen ist es massiv, massiv im Niedergang so der ganze Sport und dann Dopingfälle plus die Machenschaften der Weltverbände, die immer neue Titel erfinden und mittlerweile haben Weltverbände mehrere Weltmeister, das gab es ja so auch in den 90ern, nicht so krass, ist klar, es gab vielleicht mal im Interimschamp oder so, aber nicht in dieser extremen Art und Weise, dass manche Weltverbände drei, vier Titelträger haben, das geht. Das ist einfach fürchterlich so. Und das schadet halt dem ganzen Sport und der ganzen Wahrnehmung des Sports, Fehlurteile und wie gesagt, Dopingfälle, das ist alles sehr, sehr unschön, was da passiert. Und der Sport ist halt auf keinem guten Weg.
Und trotzdem nehmen wir nächste Woche noch einen Podcast
Ja,
auf.
sicher. Wir können es ja nicht lassen. Ne? Genau, dann werden wir
Das
uns
ist so
Pacman
eine
gegen Vargas angeschaut haben.
Liebe-Hass-Beziehung eigentlich, ne?
Ja, natürlich, natürlich. Weil ich sage mal, auch wenn wir das jetzt alles schlecht geredet haben, es stehen ja doch noch einige schicke Kämpfe ins Haus. Jetzt nach Pacman werden wir natürlich die Kämpfe dann, was dann kommt, Ortiz gegen Scott besprechen.
Der
Kurz.
Europameisterschaftskampf von Robert Stieglitz.
Ja, gegen George Groves. Fürchterlich interessant. Aber richtig, der Kampf des Jahres natürlich kommt am 20.11. dann mit Ward gegen Kovalev. Es wird Wassyl Lomachenko gegen Nicholas Walters am 27.11. stattfinden. Auch einer der geilsten Kämpfe des Jahres. Freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf, weil das ist wirklich spannend. De Gil gegen Badou Jack, ne?
Ist
Carl
im Januar.
Frampton gegen Santa Cruz ist genau, ist ja auch im Januar. Also es ist schon einiges noch in der Pipeline so, ne? Nur.
Anthony Joshua boxt mal wieder. Nur
Ja.
nicht gegen Klitschko. Der ist zu alt und hat sich mal wieder verletzt.
Ja, wird boxen gegen irgendwen, man weiß es noch nicht genau.
Pianeta verletzt, Abraham verletzt,
Klitschko verletzt. Ist natürlich übel, ne? Also ja, das wäre natürlich jemand, der...
Gäbe es jetzt einen Film dazu, würde der heißen No Fights for Old Man.
Ja, ja, so ist es. Ja, gut. Beenden wir das Ganze, würde ich sagen. Sonst, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Wünsche oder so, wie immer, teilt es uns mit. Wir freuen uns darüber. Vielleicht sind wir in den letzten Ausgaben ein bisschen depressiv, aber ich denke... Es ist einfach so, wie die Szene momentan ist und das muss man ja auch einfach mal ansprechen und hoffen wir einfach mal, dass uns jetzt hier ja, das Ende des Jahres so ein bisschen versöhnt, ne? weil wie gesagt, gerade mit Walt Kovalev, Lomachenko, Walter und so, das ist richtig lecker so, das ist das, was man sehen will im Boxen, ne? Leute mit Skill, die aufeinandertreffen, die was können. Das ist einfach so das, was man sehen will, so, ne? Das ist halt wirklich richtig, richtig schön. Und das entschädigt dann auch manchmal für solche Grausamkeiten, die es hierzulande des Öfteren gibt. Gut, dann, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao.